Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Und mir sitzt auch gegenüber der unnachahmliche Davy Daveman. Und es ist wirklich witzig. In dem neuen YouTube-Video seht ihr es, die Haare sind ab. Komplett, die Matte ist weg. Ich sitze hier noch mit meiner Matte auf dem Kopf. Na, ihr habt ja alle wahrscheinlich die Probleme. Dave, raspel kurz, sagt man, glaube ich, dazu.
Ja, das musste mal sein. Erstmal hi an euch und an dich auch natürlich, Paul. Voll cool, dass wir uns wieder sehen, hören. Riechen ja nicht, aber...
Es ist lang her. Nee, riechen nicht, aber es ist echt lang her, ey. Also man kann ja dazu sagen, die Bernd Unger-Folge, die hatten wir ja schon aufgezeichnet letztes Jahr.
Genau, vor der vorletzten Folge sogar. Das ist halt, wir haben quasi die vorletzte Folge später veröffentlicht sozusagen.
Richtig, genau. Also ist wirklich schon ein bisschen her, seitdem wir uns virtuell auf dem Podcast getroffen haben. Aber jetzt geht's wieder los. Heute mit, du hast es, glaube ich, Cheap Tricks genannt.
Ja, genau.
Ganz gut. Also heute soll es einfach mal darum gehen, weil wir ja auch Leute dabei haben, die noch nicht seit Jahren Hobbybrauer sind, sondern eben gerade frisch zum Hobby dazugekommen sind, und die wollen wir auch so ein bisschen abholen. Heute soll es darum gehen, wie kann man vielleicht relativ günstig in das Hobby einsteigen oder es auch weiter betreiben? Wie kann man so ein bisschen die Kohle zusammenhalten, was Rohstoffe, Gärung, Brauanlage angeht? Genau, darum soll es heute so ein bisschen gehen.
Genau, wir haben uns da auch schon ein paar Gedanken gemacht und freuen uns auch auf jeden Fall, endlich mal wieder aufzunehmen. Also das auf jeden Fall. Paul, was trinkst denn du Schönes?
Ja, ich bin auch wirklich schon heiß. Ich habe es mir jetzt aufgehoben bis live in den Podcast. Es ist übrigens Sonntagmittag und ich habe mir einen Ovalklon gezwickelt, der jetzt bald abgefüllt werden kann. Du siehst ihn hier, Dave.
Also ja, wirklich von der Farbe her ist so. Paul sieht mich heute übrigens. Das ist auch eine Premiere, genau. Ich habe nämlich jetzt endlich das hingekriegt, mir eine Webcam sozusagen zu besorgen, aber eigentlich auch nicht, sondern ich habe jetzt meine Sony spiegellose Systemkamera einfach quasi jetzt als Webcam missbraucht, was voll geil ist. Das funktioniert richtig gut. Ja, Prost, Paul.
Ja, Prost. Genau. Du hast auch was im Glas? Mhm. Ich sag gleich was zum Oval. Ich bin so neugierig, ich habe schon einen Schluck getrunken. Also erstmal zur Farbe. Ich glaube, die haben wir ganz gut getroffen. Ich habe das mit einem Hobbybrau-Kumpel zusammen gemacht. Mhm. Und das ist halt dieses typische, ich würde sagen, orange-braun irgendwie so, ja, vom Oval. Das haben wir ganz gut. Ja, so, ne, so ein dunkles, ja, also
das ist Bernstein, genau.
Kupfer. Genau. Ja. Vom Geruch her, Brett absolut, so riecht schon eigentlich wie ein älteres Oval, würde ich sagen, also nicht wie so ein frisches. So dieses funky, ich würde sagen, Kirschkuchen und leichte Pferdedecke. Mhm. Und im Geschmack.
Wie ist das mit dem Hopfen? Kommt der Hopfen im Aroma durch in der Nase?
Ja, also ich bilde es mir schon ein, dass es... ein bisschen aromatisch hopfengestopft riecht. Mhm. Aber ich muss echt sagen, die Brett haut gut rein. Also ich mag die alten Oval. Ich lasse meine gern lange stehen und trinke die nicht so frisch. Ich weiß aber nicht, was so der ein oder andere dazu sagt. Also der, mit dem ich zusammengebraut habe, der trinkt es, glaube ich, eher gerne frisch und mag die Pferdedecke nicht ganz, so die dann irgendwann entsteht. Ja, auch im Geschmack. Also es ist ziemlich funky, aber ist, glaube ich, richtig geil. Und vor allen Dingen im Geruch. Boah, fuck, ich muss
meinen
Ton noch ausmachen. Na, ja. Okay. vor allen Dingen im Geruch erinnert es wirklich an Oval. Im Geschmack bin ich noch gespannt, weil es ist natürlich auch noch nicht karbonisiert. Und
ja, in der Flasche entwickelt sich das
mal so.
Genau.
Genau. Also, aber ja, ich bin begeistert. Also ich glaube, das wird ein ganz cooles Bier, auf jeden Fall. Was hast du im Glas, Dave?
Ich wusste, dass, wenn ich dir das erzählen würde, dass du dann wieder ausflippst. Wir haben, Simone hat nämlich noch ein schönes Imperial Stout aus dem Kühlschrank geholt.
Genau. Ich seh bis hierhin, wie ölig das am Glasrand runterläuft.
Ja, das ist also schon ganz ordentlich. Das ist von Northern Monk aus der Patron-Serie, ein Red Wine Barrel Aged Imperial Stout. Ich glaube, 12% hat das, oder?
Alter, ja. Falter, wie gesagt, wir haben Sonntagmittag.
Aber es ist echt sehr, sehr gut trinkbar. Und ich finde es ziemlich, also überhaupt nicht schwer. Also sonst hat man das ja bei Imperial Stouts, dass die so brutal schwer sind und so. Ne? Und das ist halt eigentlich echt ziemlich mild. Das geht echt, also ich muss sagen, ja, kann man schon trinken.
Ist schön, wie du das da so in diesem Glas, sieht aus wie so ein Schwenker, als wenn du dir so einen Drink gegönnt hast. Mhm. Richtig gut. Mhm. Sehr geil.
Eigentlich hätte ich sonst mit einem Porter, glaube ich, angefangen. Das habe ich jetzt gerade am Hahn.
Ja, bei dir ist heute Brautag, oder?
Ja, genau, ich habe vorhin eingemeischt. Also eigentlich dachte ich ja, ich wäre schon vor dem Podcast fertig mit dem ersten Sud. Aber wie das ja so ist, sonntags irgendwie, du stehst auf oder wirst wach und dann stehst du noch im Bett und dann frühstückst du und dann irgendwie bist du dann aufgebaut, sind dann gefühlt irgendwie 2 Stunden vorbei. Ja, und deswegen, keine Ahnung, war es dann irgendwie 11:30 und ich habe dann quasi dann auch erst ungefähr eingemacht, ich glaube 11:45. Ja, ich brauche ein American Wheat Beer und heute das erste Mal werde ich meinen neuen Kühler, der gestern angekommen ist, endlich nicht mehr den Kessel einfach rausstellen und die Würze innerhalb von 2 bis 3 Stunden über die natürliche Kälte des bayerischen Landes abkühlen lassen, sondern schön aktiv wieder runterkühlen. Ich freue mich drauf.
Ja. Ja, du hast ja auch nicht irgendeinen Kühler geholt, ne? Das muss man genau. Ja auch sagen.
Da habe ich jetzt auch einen Monat drauf gewartet. Das ist die King Cobra von Jaded Brewing aus, ich glaube, das ist aus Chicago. Name. Ja. Es gibt noch die Hydra und die Mantis und Scylla. Also die haben halt ganz viele verschiedene, sogar halt auch für diese Malzrohrsysteme, was richtig spannend ist, die haben sogar einen Keg-Kühler, also quasi, dass du irgendwie eine aktive Kühlung in einem Keg haben kannst, wozu auch immer das notwendig ist, aber das gibt es auf jeden Fall.
Na, wenn du drin verkehrst, zum Beispiel?
Ja, genau, aber ich meine, ja gut, okay, wenn du keine Kühltruhe hast, dann ist das natürlich schon... Ich frage mich nur, wie man das Ding steuert. Egal, ist ja eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, das sind Eintauchwürzekühler. Ich habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden. Grundsätzlich, wenn ich, glaube ich, so eine feste Brauerei wie du jetzt im Keller hätte, dann hätte ich drüber nachgedacht, mir einen Gegenstromkühler zu holen, weil die einfach nochmal ein bisschen besser sind. Aber jetzt der Jaded King Cobra soll wohl innerhalb von 4 Minuten circa einen 19-Liter-Sud von Kochtemperatur auf ein paar Grad über Kaltwassertemperatur runterkühlen.
Und naja, das ist aber schon gut. Also der Accelerator, den ich habe, das ist ja auch so ein High-End-Gegenstromkühler. Der ist jetzt auch, da sind ungefähr die gleichen Werte, würde ich sagen. Also ist jetzt dann wahrscheinlich kein großer Unterschied.
Ja, eben. Und ich habe halt auch keine Lust gehabt, dann halt so einen riesen Klumpen halt immer zu haben. Den Kühler, den von Jaded, den kann ich jetzt einfach ganz easy in meinem Braukessel halt verstauen und nimmt halt keinen Platz weg und ja, ist halt auch relativ leicht zu reinigen. Also da habe ich jetzt von ein paar Leuten ein bisschen den Kommentar bekommen von wegen, ja.
Es ist auch immer, ich kriege das ja auch immer. Also, ne, wie macht man sowas sauber? Das steht bei mir eigentlich immer drunter, ja.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das fast mit allen anderen Eintauchkühlern genauso gut gehen wird. Der zwar etwas, das Coole ist ja bei dem, der hat ja eben eine Spirale, geht ja auf 3, also auf 3 Leitungen. Also quasi die Zuwasserleitung teilt sich auf 3 etwas dünnere. Und deswegen hat der quasi einmal mehr Kupferspirale, das heißt also eine größere Oberfläche. Und weil halt auch der Querschnitt der Rohre dann geringer ist, hast du halt auch nochmal einen viel besseren Wärmeaustausch wohl. Aber dadurch, dass halt eben auch viele eng aneinander liegende Spiralen und aber ich habe, wie gesagt, nur Gutes drüber gelesen und ich denke mir, wenn ich den mal 5 Minuten in Oxy reinhaue, nachdem ich das Wasser halt, das Kühlwasser aufgefangen habe, das wird, glaube ich, echt ohne Probleme gehen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber ich werde es ja heute sehen, also ich werde auf jeden Fall heute nochmal einen kleinen Bericht irgendwie posten.
Sehr gut. Ja. Man hat ja gesehen, wie begeistert du von dem Teil bist, weil du hast bei Instagram, glaube ich, gleich 8 Bilder rausgehauen. Ja. Auf einmal.
Ja, ich meine, sowas ist ja auch nicht alltäglich. Auch
Ja, klar, hast jetzt auch lang warten müssen.
Mhm. Und vor allem die letzten Tage dann noch so gebannt, boah, funktioniert das so gut, weil der halt eben auch relativ hohe Anforderungen hat, was so halt auch den Wasserdruck halt angeht oder die Wasserdurchflussgeschwindigkeit. Also empfohlen ist halt circa 20 bis 24 Liter Wasser pro Minute, damit der halt wirklich das volle Potenzial entfalten kann. Okay, krass. Weil du quasi auch mehr Kupfer hast. Du hast ja viel mehr Spirale, wo das Wasser durchläuft. Und wenn du quasi dann mit zu wenig Wasser reingehst, hast du ja den Kühleffekt schnell verloren, weil das Wasser ja dann schon schneller sozusagen warm geworden ist, bevor das halt überhaupt quasi wieder oben an der Oberfläche dann im Ablauf dann rauskommt. Weiß nicht, ob du das jetzt verstehst, wie ich das meine.
Das ist ja das Prinzip. Also bei meinem Gegenstromkühler ist ja auch so, ne? Wenn du, oder bei jedem anderen auch, du brauchst halt einen gewissen Wasserdruck. Den habe ich ja im Keller nicht, deswegen habe ich mir auch vor allen Dingen den geholt, diesen Accelerator. Das ist jetzt nicht der Brutus, nicht der ganz große, sondern der Max. Ach so. Aber da kriege ich sogar mit meinem Wasserdruck quasi hin, dass ich überhaupt auf Anstelltemperatur komme. Ne? Weil ich habe halt da unten relativ wenig Wasserdruck. Aber es geht auf jeden Fall.
Ja, ich bin gespannt. Also ich werde auf jeden Fall bei mir in Zukunft noch ein bisschen umbauen, aber ich werde das jetzt heute auch erstmal mit einem Badewannenwasseranschluss einfach testen und dann mal schauen, wie gut ich damit fahre. Aber die Kaltwassertemperatur ist 9,5 Grad aktuell, von daher, ich glaube, das wird schon ziemlich fix gehen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Was brauchst du nachher noch?
Dann wollte ich noch das Reislager machen, so ein American Lager einfach, also nicht ein Light Lager, sondern diesmal wirklich mit ca. 12 Plato, 11,5 und fast 40% der Schüttung Reis, sogar fast 50. Ich möchte so ein richtig schlankes, crispes, relativ neutrales, geschmacksloses Bier vielleicht auch brauen. Da fragen sich die Leute immer, warum will man sowas brauen, aber das ist halt einfach
schön
so ein
Rasenmäherbier.
Schön gegen den Durst, genau.
Ja, ja, genau.
Manchmal hat man einfach Durst und kann auch jetzt,
manchmal hat man Durst und kann jetzt nicht, weiß ich nicht. Also
ja,
wenn es dann immer so ein
abgefahrenes
Bier ist. Genau, das ist dann, einerseits tut es einem dann so irgendwie leid, wenn man sich das so reinschüttet, finde ich. Und andererseits ist es halt auch nicht das Richtige, um Durst zu löschen. Absolut, bin ich bei dir. Also ich brauche auch immer mal zwischen den ganzen abgefahrenen Zeug, brauche ich halt auch immer mal was man gut trinken kann. Wie letztes Jahr gefühlt jedes Wochenende ein Pilz.
Pilz, ja, ich wollte gerade sagen.
Das war mein Durstlöscher.
Ja, nein, muss auch noch mal irgendwann. Ja, ich muss auch noch mal irgendwann bei dir vorbeikommen, wenn du wieder ein neues Pilz am Hahn hast. Beziehungsweise den Maibock, das kommt danach, also bei mir. Nach den beiden Suden kommt noch Maibock, den werde ich auch ein bisschen lagern. Und werde ich aber auch mit der Oslo dann vergären, tatsächlich. Genauso wie das Wheatbier.
Also bin ich echt begeistert von meinem Maibock. Den habe ich am 2.1. direkt eingebraut. Und der ist jetzt schon im Bright Tank, lagert so vor sich hin. Ganz komisch, irgendwie sind
bei
schon.
Bei wie viel Grad?
Bei 4. Hier habe ich eingestellt.
Gute Temperatur.
Das ist so für meinen, ja, das ist so für meinen Glykolchiller machbar. Und da muss er jetzt nicht quasi die ganze Zeit so. Also ich habe den von Grandfather und da muss er jetzt nicht hart arbeiten, sondern wenn er es dann einmal geschafft hat, dann springt er halt immer mal an, wenn es so. Ich habe es auf 0,3 Grad die Hysterese eingestellt, sodass es dann anspringt. Aber da ist es relativ entspannt. Sobald man dann so Richtung 3 Grad geht, da kämpft er schon so ein bisschen. Ne? Also man kommt schon runter mit dem Teil auf 2 Grad oder auch 1,5 Grad, aber da muss er halt dann dauerhaft fast laufen und das muss ja nicht sein zum Reifen. Nee, ja, aber es sind schon ein paar Liter irgendwie
über den Jordan gegangen.
Über den Jordan gegangen, ey. Ja, ich weiß nicht, wer es vielleicht gesehen hat. Ich habe halt ich habe mir so einen Adapter geholt, um den Zapfhahn direkt anzuschließen an den Bright Tank. Und naja, das ist tückisch. Das ist halt noch cooler als so ein Zwickelhahn, wenn man sich dann direkt aus dem Teil das Bierchen zapfen kann. Aber ja, also mega lecker. Die Oslo hat wieder Gas gegeben und er ist mir einen Ticken zu süß geworden. Ich wollte halt, dass die Oslo nicht ganz so hoch verkehrt. Die Rast ein bisschen angepasst, aber sehr, sehr gut trinkbar. Also ich glaube, wenn der jetzt noch so ein bisschen so einen Monat, zwei vor sich hinstehen darf, dann wird es richtig geil. Ja.
Kannst du ein bisschen was zu der Schüttung erzählen?
Hast du
das nicht sogar schon mal?
Ich weiß nicht, ob ich schon mal was zu meinem Maibock vom letzten Jahr gesagt habe, aber eigentlich
mache ich mein Maibock immer mit. Genau.
Ja, genau, im YouTube-Video habe ich es erzählt. Ja, ich habe eigentlich immer Wiener Malz im Einsatz, so 50-60%. Rest Pilsner und so eine Handvoll Cara Hell oder Cara Pilz schmeiße ich meistens rein. War felsenfest davon überzeugt, dass ich noch Wiener Malz habe. Hatte ich aber nicht mehr. Also sind es, glaube ich, 98% Pilsner Malz gewesen und 2% Cara Pilz. Und aber habe quasi einfach über die Rasten, habe die eine mehrstufige Infusion gefahren, habe die Rasten ein bisschen angepasst, so Richtung vollmundig, ein bisschen süßer, ein bisschen, ne? Also hat ganz gut geklappt und hat echt einen schönen hellen Bock-Charakter und das halt wieder mit der Oslo. Ich finde die einfach cool. Also das ist eine geile Hefe. Die ist, ich würde auch echt sagen, das ist wieder so ein Bier. Wenn er das jemanden als Maibock anpreist, keine Ahnung, vergoren mit der White Labs 833 German Bock oder so, würden die das, glaube ich, kaufen. Also abkaufen. Das ist, ich merke es nicht. Also wüsste ich es nicht. Ich würde es, glaube ich, nicht schmecken, dass
ich das irgendwie
eine Qual bei 25 Grad war.
Ja, ich habe auch tatsächlich demnächst ja vor, so einen großen Vergleich mal zu machen, irgendwie die Oslo da mit einer frischen Brauereihefe. Demnächst, habe ich gesagt.
Ach so, ich habe nächstes Jahr verstanden. Das schon, du
planst ja vor, ey. Nein, um Gottes Willen, so lange. Also ich habe tatsächlich mein Braujahr jetzt wirklich so ein bisschen geplant in Bezug auf so Bierkategorien, also belgische Biere, britische Biere, weil ich mir gesagt habe, ich und IPAs, sowas halt, ne, dass ich jetzt weiß, und Lagerbiere auch auf jeden Fall und ein bisschen funky Stuff. Und dann noch ein paar German Ales. Aber jetzt habe ich ja, ich bin jetzt eh schon raus, weil ich schon American Wheat Beer war da zum Beispiel schon gar nicht drin. 60 Biere habe ich, glaube ich, geplant dieses Jahr. Ich mal gucken, wie viel ich schaffe. Letztes Jahr war ich ja bei so 44. Das war ja auch schon nicht schlecht. Plus noch ein Cider und ein Met.
Bald geht ja auch die Ausbildung los.
Ja, das dauert noch. Ist ja noch 8 Monate. Ich wollte noch ganz kurz sagen, du hast ja jetzt einen YouTube-Kanal. Also beziehungsweise du hattest ja vorher schon einen YouTube-Kanal. Aber du bist ja jetzt aktiv geworden. Genau. Und du bist ja jetzt wirklich aktiv geworden. Deswegen schaut doch mal beim Paul vorbei. Der macht echt richtig gute Videos, qualitativ und auch einfach so, wie du das angehst, finde ich das richtig super. Das weißt du aber auch, denke ich schon. Und ja, mach weiter so. Wir haben auch in Zukunft so ein bisschen Kooperation vor, dass zum Beispiel ein Teil bei mir auf dem Kanal, ein anderer Teil auch beim Paul auf dem Kanal rauskommt. Und ja, schaut da mal vorbei, gebt ihm ein Abo. Cooler Typ.
Jawohl. Danke dir. Ja, also ich muss sagen, ich habe es echt immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Lag daran, dass es halt wirklich aufwendig ist. Du kennst das ja, also vom Drehen oder erstmal überlegen, was will man eigentlich machen bis zum Schneiden, ist es halt wirklich, das nimmt super viel Zeit in Anspruch. Aber mir macht vor allen Dingen auch so das Videoschneiden, so ein paar Animationen einbauen und sowas, weißt du so.
Das macht mir auch mega viel Spaß. Richtig cool, ja.
Und da bin ich halt dann so, ja, auch ein bisschen perfektionistisch, ne? Also den einen oder anderen fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, was ich da alles noch so einbaue.
Denke ich. Also mir ist es schon aufgefallen. Aber ich bin ja auch so ein bisschen vom Fach.
Richtig, genau. Aber nee, das macht mir echt Spaß. Und jetzt habe ich das so ein bisschen, habe Instagram so ein bisschen runtergeschraubt, würde ich sagen. Also ich bin da ganz normal aktiv, aber nicht mehr ganz so, keine Ahnung, Reels und Instagram TV und sowas lasse ich alles so ein bisschen, genau, Stories lasse ich alles gerade so ein bisschen schleifen, muss man sagen, dafür halt ein bisschen mehr YouTube und macht mir einfach gerade mehr Spaß. Und ich denke auch, dass, was mich halt bei Instagram und auch bei Facebook so ein bisschen nervt, ist, es ist halt so ultra schnelllebig. Also, keine Ahnung, du kaufst jetzt zum Beispiel den, die Hydra oder was war's? Doch, ja, gell?
King Cobra. Genau.
Nee, King Cobra,
genau.
Dann postest du das, ist cool, kriegst auch deine Kommentare und Leute fragen nach, aber in der Woche ist das eigentlich vergessen. So.
Ja, klar.
Das finde ich bei YouTube so schön, so auch als Suchmaschine gebe ich da selber immer Sachen ein, nicht nur zum Brauen, auch irgendwas anderes. Und gucke mir irgendwelche Tutorials an. Und die sind auch manchmal einfach 2 Jahre alt oder so. Das ist dann egal, wenn die jetzt nicht aktuell sein müssen für irgendein spezifisches Thema, dann ist das halt ganz geil. Das finde ich halt da so schön. Ja, deswegen. Da bin ich gerade unterwegs. Schaut gerne mal vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Übrigens, findest du das nicht auch super, dass wir uns jetzt endlich richtig sehen können, Paul, oder?
Ja, es ist super entspannt. Wir haben ja sonst immer das Handy nebenbei gehabt und dann war das so von der Seite und dann hat es irgendwie von dem Empfang war es jetzt nicht immer so geil. Du warst manchmal so verpixelt, dass ich nur noch so
war
vier.
Der Akku leer.
Ja, genau, war der Akku leer, musstest du noch mehr aufladen nebenbei. So super, so ist echt entspannt.
Bevor du nämlich kurz noch mal über deinen Orval-Zwischenfall erzählst, aber das reimt sich ja sogar fast, hier noch mal ganz kurz, ich habe mir jetzt noch mal einen Porter gezapft, frisch aus dem Kegerator, das ist ja dieses kinder English Porter, wo nur das Pale-Chocolate-Malz irgendwie wirklich richtig englisch ist und ansonsten normales Pale-Malz von Bindewald, Pfalz-Malz und ist sogar kein englischer Hopfen, sondern Vanguard, ist eine amerikanische Sorte, die aber auch so kräuterig ist und ey, der Schaum, der bleibt einfach so lange auf dem Bier, das ist unfassbar und das habe ich mit der Lutra gemacht, von Omega Yeast.
Das Glas hast du auf jeden Fall auch randvoll gemacht.
Ja. Damit ich nie wieder aufstehen muss.
Richtig.
Ja, erzähl mal, was war da los im Keller?
Ich wollte mir einfach nur ganz kurz einen Ovalklon zwickeln, extra für die Folge, weil ich dachte, das ist vielleicht ganz cool und ich war auch neugierig. Gehe in den Keller und höre erstmal so ein Piepen und dachte, oh fuck, das ist der Glykolchiller, weil der piept entweder, wenn man quasi draufdrückt und das Display ist aber gesperrt, so dass man halt sieht, dass das Display gesperrt ist, oder wenn die Temperatur von dem Teil zu niedrig ist, so nicht, dass der halt quasi einfriert. Mhm. Und dann bin ich da vorgerannt und habe geguckt, oh nee, alles okay. So, und dann bin ich hinter, will zwickeln. In dem Moment piept's wieder. Ich erschrecke mich so leicht und reiß diesen Hahn, diesen Plastikhahn ab. Also nur diesen Hebel, wo man echt? Quasi den so aufdreht.
Was ja. hast du damit gemacht, ey? So, hat ja, es so nicht. Brand?
Er wäre wahrscheinlich sowieso abgebrochen, aber es piept in dem Moment wieder, ich erschrecke mich und reiß den Hahn ab. So, dann habe ich erstmal geguckt und dann war es dieser, ich habe so einen CO2-Warner im Keller und die Batterie war leer. Und das piept so laut, mega krass, ey. Also, okay, und dann habe ich mir die gute alte Rohrzange, die ja eigentlich, weiß ich nicht, bei jeder zweiten Sache, die ich da unten mache, zum Einsatz kommt. Mhm. Und damit habe ich dann dieses Plastikding so leicht aufgedreht und konnte mir was zwickeln. Also wird Zeit, dass wir das Ding abfüllen, damit alles fertig ist. Ja, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich habe am Ende ein Glas rausgekriegt, irgendwie.
Guck mal. Hast du eigentlich auch mal gemessen dann jetzt, also wie weit das ist? Hat er den Rest des Rad gemessen?
Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte jetzt nicht, dass es noch länger dauert. Aber werden wir dann machen, spätestens wenn wir abfüllen.
Du könntest ja auch. Du könntest ja ansonsten ja. jetzt auch einfach ein bisschen was von dem, was du jetzt im Glas hast, einfach quasi nochmal auf Seite tun, irgendwie ein anderes Gefäß und dann, ich würde es jetzt machen, weil jetzt hast du das eh schon gezwickelt, dann weißt du zumindest, okay, kann das bald abgefüllt werden.
Ja, also, ja, hast recht. Also, man sollte es auf jeden Fall nochmal messen, aber es ist jetzt echt auch schon lang da drin. Aber
ich denke auch, dass das.
Ja. Rein geschmacklich hat die Brett schon gut losgelegt. Hätte ich ja auch nie gedacht. Aber ja, genau. Hast recht. Ich stelle jetzt hier diese kleine Ecke stelle ich jetzt mal zur Seite.
Na, guck. Und
mess nachher.
Mit einem Refraktometer machst du das, ne?
Richtig.
Ja, cool.
Ich bin der Refraktometer-Typ.
Ich jetzt auch wieder. Ich habe jetzt auch wieder, weil meine Spindel kaputt gegangen ist. Dann habe ich meine Refraktometer halt wieder. Ja. Aber es ist auch okay. Also ich mag das eigentlich sogar ziemlich gerne. Lieber als mit einer Spindel, wenn ich ehrlich bin. Zu dem Thema What's Brewing, Paul? Also ich meine, jetzt sind wir schon so ein bisschen fließend in das Thema übergegangen. Was hast du seit dem letzten Mal gebraut?
Boah, einiges. Bei mir ist gerade alles besetzt. Ich würde gerne wieder brauen. Eigentlich habe ich ja auch Zeit, Corona-bedingt, aber ist alles belegt. Also im Bright ist der Maibock. Unitank ist gerade aus diversen Gründen, mal wieder ein Scandale. Aber noch ist es ein Brown Ale mit Milchzucker. Aber das wird jetzt bald nochmal mit, also für die, die es nicht kennen, ich habe das schon sehr oft gebraut. Das ist tatsächlich das Rezept, was ich am meisten gebraut habe. In meiner Hobbybrauer-Karriere, wenn man das so sagen kann. Und zwar ist das ein Brown Ale als Grundlage mit Milchzucker, Ahornsirup, Salz, Vanille und Erdnussaroma. Also ich habe ganz am Anfang angefangen mit diesem Erdnussbutterpulver, was es aus den USA gibt.
Ach krass, ja, das hast du auch aus den USA bestellt dann.
Damals schon, ja, da war das hier noch nicht. Jetzt kannst du bei Amazon reingehen und kannst das Zeug bestellen. Also jetzt gibt's das hier.
Und was kostet das? Und wie viel brauchst du davon für so ein Sud?
Na, ich habe so ein ganzes Ding reingehauen. Das ist halt so eine krumme Grammzahl, weil das ja
Unzen
sind. Ich glaube, fast ein Kilo. Fast ein Kilo habe ich da reingeschmissen. Nee. Und das gibt halt mega Schmotter und der Geschmack hat mich halt dann trotzdem nicht so richtig überzeugt. Deswegen auch Scandale habe ich dann mit Aroma gearbeitet.
Ach so.
Und habe mir dann quasi über so Backshops natürliches Erdnussaroma besorgt. Mhm. Ich sehe da halt kein Problem drin, aber natürlich verstehe ich auch die andere Seite, die das ein bisschen anders sieht. Aber das ist halt wirklich ein Brown Ale mit so zwischen 5 und 6 Umdrehungen, was so Richtung Snickers schmeckt, aber dadurch, dass es eben nicht ganz so fett ist, kann man schon mal 2 Fläschchen von trinken, das war mal das Locker. Ziel ganz am Anfang. Genau, und jetzt habe ich das nochmal ein bisschen angepasst und das brauchte ich jetzt mal wieder, ist jetzt gerade im Unitank. Und dann habe ich noch das aktuell das Sour IPA, dieses Session IPA am Hahn und mein West Coast. Habe ich auch noch nicht abgefüllt. Das hatte ich ja eigentlich gebraut für den
Meisel & Friends Wettbewerb.
Für den Wettbewerb, aber den haben sie verschoben um 3 Monate, weil durch Corona
sie die dürfen halt ja jetzt nicht, genau.
Die Jury nicht zusammenkriegen. Und das ist natürlich mega, mega blöd gelaufen. Aber also ich werde es jetzt selber trinken müssen, weil in 3 Monaten wird es halt nicht mehr so geil sein. Ja, aber so ist es halt. Genau. Ja, das ist so das, was bei mir jetzt ansteht. Hab mir jetzt aber als für die nächsten Projekte relativ viel coolen Hopfen-Shit besorgt, muss ich echt sagen. Und zwar ist auf dem Weg zu mir, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, Spektrum von, du hast mich, glaube ich, sogar verlinkt, oder? Bei Facebook.
Ach, aber von Mortmiller. Das hast du dir bestellt.
Ja, oh. Ja, beide, Mosaico und Citra. Also das ist quasi so ein flüssiges Hopfenprodukt. Also wirklich ohne Zusätze oder irgendwas. Und quasi ohne vegetatives Material. Also wirklich Alphasäure und Hopfenaroma pur. Bin gespannt. Das ist ja geil. Daves Lieblingskombination,
Citra und Mosaik. Ne? Fehlt doch Galaxy und Simco oder Strata. Wobei Strata ist ja geil, aber ach.
Ja. Genau, also
all the hail to Single Hop Beers.
Ich habe mir auch Strata und Talus bestellt. Da bin ich auch mega gespannt auf die Hopfen.
Und Alter, ich bin gerade echt neidisch.
Nektaron ist auf dem Weg, diese neue Hopfensorte.
Also wie viel hast du von jedem Hopfen bestellt?
200 Gramm von jedem. Beziehungsweise von diesem Spektrum, das sind glaube ich 15 Milliliter in diesem Döschen, in diesem Schminkdöschen. Das sieht echt ein bisschen strange aus. Bin gespannt, wie viel man davon braucht, wie man es einsetzt und so weiter. Werde ich mich noch ein bisschen einlesen oder vielleicht gibt es ja auch schon ein paar, die es benutzt haben. Bin mal gespannt.
Mhm. Wie teuer war das? Und wie viel braucht man davon?
Das ist so die Frage. Also es gibt jetzt nicht die Vorgabe, wie viel man davon braucht. Es steht halt drin, dass man weniger braucht, als würde man jetzt vergleichbar Hopfen benutzen, Pellets. Aber es kommt darauf an, was du willst. Also ich werde mal mich langsam rantasten und einfach mal schauen, was so bei rauskommt. Aber man soll es vor allen Dingen eben im Whirlpool und im Kaltbereich benutzen, ist klar. Und um das Ganze noch ein bisschen zu toppen, habe ich mir dieses Aromazym von Lallemand bestellt.
Ach ja, dieses Enzym, um die Biotransformation sozusagen anzukurbeln.
Richtig, genau. Ja. Das soll wohl diese Biotransformation boosten. Und da bin ich auch mal gespannt, was das noch dazu gibt. Ich weiß noch nicht genau, in welchen, wie ich es braue und was ich wann wie hinzugebe. Aber auf jeden Fall habe ich es mir jetzt erstmal alles bestellt. Bin mal gespannt. Wird auf jeden Fall ziemlich hopfig in den nächsten Wochen hier.
Ja, klingt auf jeden Fall richtig gut. Also vor allen Dingen auf die ganzen Hopfen und auf dieses Öl. Da bin ich halt, also ich finde das super interessant, weil mich das immer am Dryhoppen, das ist ja das, was mich auch an IPAs, Pale Ales und diesen ganzen Hazy Shit irgendwie so nervt, das zu brauen, weil du halt einfach immer viel, 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 viel mehr Verluste hast. Und ich meine, ich brauche es mittlerweile ganz gerne, aber ja, es nervt halt trotzdem irgendwie. Naja.
Ja, genau. Also das kann man halt damit anscheinend vermeiden. Ich bin gespannt, ob das Aroma wirklich so genial ist und wie viel man halt braucht, weil es ist ja auch eine Preissache. Ne? Ich glaube, so ein Spektrum-Döschen kostet 10, 15 Euro, irgendwie so in dem Dreh. Das ist natürlich schon ordentlich. Aber wenn man jetzt nicht eine ganze Dose pro 20 Liter IPA braucht, dann könnte es sich schon wieder rechnen, wenn man vergleicht, wie viel Hopfen man so in so ein IPA oder New England IPA schmeißt.
Ach so, das ist dann also tatsächlich ein bisschen günstiger.
Ich weiß es nicht. Also ja, ich werde berichten. Ich kann es dir noch nicht sagen. Es kommt auch ein bisschen auf die Aroma-Ausbeute an einfach. Ja, mal schauen.
Ja, ich bin jetzt auch super gespannt auf die neuen Hopfen, die du da hast. Talus und Spektrum. Spektrum ist ja das Hopfenölprodukt, aber ja.
Nektaron und Strata ist ja jetzt schon nicht mehr so neu, aber den wollte ich auf jeden Fall auch mal haben.
Ja. Wenn du da mal ein paar Gramm über hast. Ich habe übrigens gesehen, mittlerweile gibt es ja Brew One sogar in Deutschland zu kaufen beim Martin Resch. Voll krass.
Richtig, das ist echt mega cool, weil das mega. So Strata, Brew One, das sind so die Dinge, Talus auch, da kommst du hier in Deutschland halt nicht so einfach mal ran. Ne? Das ist schon heftig.
Und das Ding ist halt dann, wenn du dann bei Yakima Valley Hops dann bestellen willst, so dann guckst du erstmal, okay, was kosten so, keine Ahnung, ich glaube 8 Unzen oder sowas. Okay, ist halt mega, mega preiswert, wirklich. Also wenn du das direkt da vor Ort kaufst, ist das eigentlich nicht teuer. So, aber dann kommt der Versand und dann denkst du dir, okay, ja, dann nehme ich mehr Hopfen. So, dann steigt aber der Versand wieder. Und ich glaube, ich habe dann mal geguckt, irgendwie für so viermal ein Pfund Hopfen, verschiedene Sorten, da war ich da bei 50 Euro Versand.
Ja.
Also ich habe quasi mehr für den Versand bezahlt und da habe ich halt auch gesagt, dann nicht, ey.
Nee, das kannst du echt nicht machen. Also ich habe jetzt The Malt Miller versendet ab morgen wieder nach Deutschland.
Ach, tun die das jetzt? Und, okay.
Ja, weil es gab ja, ne, wegen Brexit und Co. gab es ja und Corona-Mutationen und was weiß ich was allen, gab es ja richtig Einschränkungen und ab morgen versenden die wieder und bestelle jetzt mit noch zwei anderen, die ich über Instagram kenne, haben wir eine fette Bestellung ausgelöst. Unter anderem auch Proper Starter, weil er geht zu Neige. Also das ist echt auch ein cooles Produkt, was ich zurzeit auch nur beim Maltmiller gesehen habe. Mhm. Mal schauen, ob es das auch irgendwann mal in Deutschland irgendwo gibt, weil das ist echt cool. Also viel einfacher kann man halt einen Starter nicht machen.
Ja, ich habe jetzt auch nur noch eine Dose. Dann ist alles aufgebraucht von meinem Vorrat.
Ja, es ist echt. Also wenn man es einmal benutzt hat, ist es halt echt so, dass du denkst, boah, das ist schon echt easy. Also ja.
Und mit der Hefenahrung halt einfach auch noch dabei. Das ist ganze.
Nicht ein Starter gefloppt, seitdem ich das Zeug benutze. Es ist immer angesprungen und bei dir ja auch. Du hast ja zum Teil richtig alte Flüssighefen quasi da reingeschmissen und wiederbelebt. Ja, das ist schon krass.
Genau, dazu kann ich ja jetzt ein bisschen was erzählen, weil ich habe ja jetzt auch die letzten Wochen wieder ein bisschen gebraut. Also ich glaube, mein erster Sud dieses Jahr war tatsächlich das Salty Brown Ale, wobei ich jetzt sagen muss, es ist gar nicht salty geworden, aber trotzdem mega geiles Bier. Das ist nämlich, da habe ich nämlich dieses Salted Caramel oder Salty Caramel von The Swan halt verbraut, tatsächlich auch knapp 20%. Ich wollte mal gucken, wirklich, was passiert, wenn ich da wirklich Knallgas gebe. Und ja, weil ich finde, das ist halt immer, ich finde es halt, wenn du wirklich einen Inhaltsstoff, also eine Zutat irgendwie richtig ausprobieren willst, da bringt es eigentlich für mich nicht viel zu sagen, okay, ich mache jetzt 2% da rein. Außer es passt jetzt natürlich zu dem, was ich jetzt machen möchte. Aber grundsätzlich sage ich dann lieber, ich übertreibe es einfach und wenn es halt nichts geworden ist, dann ist es so. Bei dem Bier kann ich sagen, es hat sehr, sehr gut gepasst, gerade zu dem Stil. Ich glaube, ich werde das jetzt halt auch öfters bei so dunklen, malzigen Bieren nochmal einsetzen. Tatsächlich habe ich aber das auch in meinem Mixed Fermented Saison eingebraut. Auch mit, ich schaue jetzt gerade bei Beersmith nach, 11,5%.
Echt? Krass. Ja. Okay.
Und das kommt auch nochmal in den Maibock mit rein.
Ja, da kann ich es mir schon wieder gut vorstellen, so eine kleine Ecke. Ja, das stimmt.
Genau, 5%
auch die Farbe, ja, ganz geil.
Genau, und dann dachte ich halt eben quasi bei einem malzigen Bier halt, wo ich wirklich viel von dem Effekt haben möchte, okay, mache ich halt mehr rein. Bei dem Saison dachte ich, da passiert sowieso so viel, mache ich halt ein bisschen weniger und bei dem Maibock dann halt, und halt auch einfach mal zu gucken, in welchen Stilistiken das passt. Vielleicht passt es ja auch in der Saison gar nicht rein. Genau. Ja, jedenfalls.
Ja. Ich stelle es mir auch schwierig vor, weil es ja so hochvergärend und relativ schlanker Bierstil ist. Mhm. Aber ja, vielleicht ist es halt doch wieder geil. Probieren kann man es auf jeden Fall mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt irgendwie negativ sich auswirkt. Das ist es halt, ja.
Genau. Also dann habe ich halt eben dieses Brown Ale gebraut. Das Salt Caramel habe ich übrigens noch von unserem Sponsor Hopfen und Meer gekauft, der ja auch eine ganz gute Auswahl an The Swan Malze führt.
Mega krass, ja. Aber habe ich letztens auch wieder drüber geguckt. Kann man echt nur empfehlen, da mal reinzugucken.
Definitiv. Also ich habe jetzt auch tatsächlich in dem Salty Brown Ale habe ich auch noch ein paar andere Malze von The Swan. Also eigentlich ist das einzige Malz, was nicht von denen war, das Maris Otter drin gewesen, halt als Basismalz. Ansonsten nur die Spezialmalz alle von The Swan. Und ich muss echt sagen, das ist ultra, ultra, ultra gut geworden. Ich habe ein bisschen Probleme mit Hefestückchen. Das liegt aber, denke ich, an der Hefe. Ich muss es nochmal umdrücken. Vielleicht ist es aber auch einfach noch zu jung gewesen, wo ich das probiert habe, 5 Tage nach Cold Crash.
Ja, du bist auch, also die letzten Biere bist echt extrem ungeduldig. Das ist echt abgefahren. Wenn ich dann immer sehe, gebraut und irgendwie 3 Tage später sehe ich schon das erste Bild in der bayerischen, mit dieser bayerischen Naturumgebung. schon so das erste Bildchen gemacht, mega geil, ey. Aber gut, wenn es funktioniert und vor allem mit Quaik oder so,
dann ja, ist das war ja jetzt okay. Sogar, ich habe jetzt dieses Jahr ist das mein erster Sud mit Quaik jetzt. Kein Witz, heute. Das Salty Brown Ale habe ich mit der WLP06, mit der Bedford British Ale vergoren. Das war übrigens, wo ich auch den Proper Starter eingesetzt habe. Die Hefe war, glaube ich, vor über 1,5 Jahren produziert oder fast 2 Jahren produziert worden. Die war mehr als über ein Jahr, fast 1,5 Jahre abgelaufen. Ich habe 3 Vials genommen und auf 1 Liter Proper Starter und innerhalb von nicht mal 24 Stunden, ich glaube innerhalb von 12 Stunden, war da Aktivität. Das war echt krass. Hätte ich nicht gedacht.
Das ist echt krass, ja. Also kann man nur empfehlen, das Zeug. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere Anbieter, vielleicht hier sogar unser Sponsor, dazu aufrafft, das Zeug mit aufzunehmen in den Shop, weil das ist echt cool.
Genau, also es gibt ja schon Proper Seltzer, das ist ja nochmal quasi nur Hefenahrung, aber den Proper Starter habe ich halt tatsächlich auch noch nicht gesehen bei Hopfen und Mehr. Das wäre cool, wenn es das irgendwann mal, ja.
Kleiner Wink mit dem Zaunfall.
Ja, dann habe ich, wie gesagt, das Coffee Saison noch gebraut. Das war eigentlich mehr auch ein Restebier, deswegen habe ich auch tatsächlich das Salty Caramel noch ein bisschen reingemacht, weil das ist bei mir tatsächlich geschrotet gewesen. Da gab es leider ein kleines Kommunikationsproblem. Ja, genau. Ja. Bei der Bestellung, jetzt habe ich halt irgendwie, weiß ich nicht, super viele Malz halt in geschrotet, aber ich habe ja schon mit 3 Jahren geschroteten Malz gebraut und das war auch okay. Von daher, ich mache mir da jetzt gar keinen Kopf mehr. Genau, da war halt eben ein bisschen Pilsener, ein bisschen Maris Otter, 6-Korn-Mischung, die ich noch damals von dem 7-Korn-Landbier von Bernd Unger über hatte, die jetzt schon bestimmt auch über 1,5 Jahre alt ist.
Damit wir den Bernd auch nochmal erwähnen.
Ja, genau. Übrigens, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, den Bernd vielleicht ab und zu mal in unsere Show wieder mit reinzuholen, für so einen netten Bier-Talk einfach. Nicht jede Show, genau, aber so vielleicht alle 2 bis 3 Monate.
Weil die Rückmeldung war wirklich positiv. Alle mögen Bernd. und wir fanden es auch wirklich entspannt. Und um einfach zwischendurch einfach so einen Biertalk machen zu können, der auch, glaube ich, immer ganz cool ist, auch wenn man da zuhört, was wird gerade gebraut, was sind so die Themen, die wir vielleicht gerade haben, dann werden wir den Bernd mit reinnehmen, wenn er Bock hat. Wir müssen natürlich noch fragen, er weiß ja nichts von seinem Glück.
Doch. Oder hast du ihn schon gefragt?
Ich hab schon, ja.
Achso. Also er meinte gerne. Das
will er planen sich, und er weiß noch nichts.
Ja, und er wollte sich auch ein neues Headset holen, dann wird die Tonqualität auch noch mal ein bisschen besser.
Oh, sehr gut.
Bei dem Saison übrigens, wie gesagt, dieses Restebier, da habe ich auch tatsächlich noch offene Hopfenpackungen genommen, irgendwie Saaz, ach so, ein bisschen Weizenmalz, dunkles war auch noch drin, also das ist eine Schüttung, da sind irgendwie 5 Malze drin, das ist, also ganz alles ehrlich, das
rein, wie so eine Resterpfanne.
Ja, genau, aber da kommen meistens richtig gute Sachen dabei.
Ich esse es auch gerne. Also, ehrlich? Ich bin mal gespannt auf das Saison, wenn das echt so ein Rester-Saison ist, geil. Ja,
warum ja, nicht? An Hopfen ist da halt auch Saaz und Polaris in der Vorderwürze drin, beides tatsächlich mit ungefähr gleichen Mengen, natürlich ist der Polaris dann ein bisschen kräftiger und dann hatte ich noch 36 Gramm Tettnang in den Whirlpool geschmissen. Und dann, wie gesagt, mit der Mad Fermentation ist Saisonblendhefe vergoren von Bootleg Biology. Und jetzt kommt eigentlich das Spannende. Ich habe tatsächlich vor, einen Teil davon auf Kaffeebohnen für ein paar Tage zu lagern. Den Kaffee habe ich nämlich von Basilius Kaffee. Das ist so eine ganz, ganz, ganz kleine Rösterei hier aus der Nähe von Regensburg. Also total lokal. Und ich bin ja kein Kaffee-Fan, aber der Kaffee schmeckt echt richtig, richtig, richtig gut. Da muss ich, also wenn du hier bist, dann mache ich dir auf jeden Fall mal einen schönen Cold Brew, schön mit Nitro gezapft, aus meinem Eye-Kegger, das ist schon geil.
Das klingt gut. Da sage ich natürlich nicht nein. Also ich mag Kaffee ja auch. Und das klingt echt nicht schlecht.
Ja, und ich habe auch tatsächlich schon ein bisschen mit dem Kaffee rumexperimentiert, mit dem Brown Ale. Da habe ich einfach mal ein bisschen Cold Brew genommen, ein bisschen in das Glas einfach vom Brown Ale reingemacht. Und das ist auch so krass, wie das Bier positiv nochmal verändert. Echt. Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Und dann wollte ich aber auch noch einen Teil nochmal mit Chilis machen, mit Chipotle. Also quasi beides, so ein bisschen so diese, ich weiß noch nicht, ob das passt, aber so 2 Liter oder sowas, so ganz, ganz wenig nur. So ein paar Flöckchen irgendwie von so einer Gewürzmischung oder so mit Chipotle-Chilis. Mal schauen, bin gespannt.
Willst du das dann im Keck stopfen quasi oder wie machst du es?
Ja, das weiß ich noch nicht, weil ich habe das jetzt in so einem Plastik-Carboy drin, das Bier. Also PET-Carboy, das sind ja diese quasi Gärflaschen aus Kunststoff eben. Und ich muss das dann halt ja eh irgendwie mit einem Bierheber rausholen. Aber ich mache mir halt natürlich voll Gedanken wegen Oxidation und auch natürlich wegen der Brett, dass das dann nicht zu essig wird. Vielleicht werde ich einfach das quasi dann immer mit CO2 dann fluten die ganze Zeit, um das so ein bisschen zu reduzieren. Ich glaube, dann sollte das eigentlich machbar sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Habe ich früher auch so gemacht, als ich noch nicht unter Druck irgendwie vergoren habe. Immer die CO2-Flasche daneben und alles ausgespült, was ich dann irgendwie benutzt habe.
Genau.
Zugaben in ein kleines Schüsselchen da drin ausgespült. Wenn ich dann umgeschlaucht habe, halt das zweite Gefäß ausgespült einfach. Und das geht auch. Also da darf man dann halt aber nicht zu zögerlich sein mit CO2. Einfach rein das Zeug und gut.
Ja, kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Jetzt war wieder viel Biertalk dabei, aber jetzt habt ihr uns ja auch lange nicht mehr gehört. Von daher dachten wir uns, da gab es jetzt auch ein bisschen viel zu erzählen. Und
wir haben uns schon kurz gefasst.
Ja, also ich meine, wir hätten jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge draus machen können.
Deswegen,
vielleicht, aber wir vielleicht machen wir das mal irgendwann als Special-Format mal irgendwie. So, wenn wir mal Langeweile haben und uns eh mal treffen, irgendwie virtuell, dann nehmen wir einfach mal ein bisschen was auf und gucken, ob das cool ist.
Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr euch das anhört oder nicht.
Genau. Und könnt auch ansonsten hier einfach den virtuellen Mittelfinger zeigen. Alrighty. Genau, wir kommen jetzt zum Hauptthema der Folge, nämlich Geld sparen beim Brauen oder Cheap Trick. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen von How I Met Your Mother abgekupfert. Da gibt's ja vom Playbook diese Anmache, den Cheap Trick. Und das kam mir halt direkt irgendwie so als coolen Namen irgendwie für die Folge, kam mir das direkt ins Gedächtnis. Genau. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, hat Paul ja auch schon mal so grob angesprochen. Also einmal Rohstoffe, einmal der Brauprozess, einmal die Brauanlage und einmal einfach auch bei der Gärung tatsächlich, weil auch da kann man ein bisschen was sparen.
Ja.
Geht natürlich nicht, ohne erstmal ein bisschen was investiert zu haben. Und ja gut, ich sag mal, vielleicht ist es auch ein bisschen ironisch gewesen, dass wir das jetzt mit dem Jaded Brewing King Cobra Chiller angesprochen haben, weil der ist definitiv, der spart auf lange Sicht, spart tatsächlich ein bisschen Geld und Wasser vor allem, muss man ja ganz ehrlich sagen, der spart ziemlich viel Wasser dadurch, dass er so schnell kühlt, aber gut, 260 Euro müssen natürlich auch erstmal irgendwie, ja.
Ja, das ist genau, also es ist natürlich aber immer ein Geben und Nehmen, aber es ist, wir machen das Hobby ja nicht, weil wir irgendwie Geld sparen wollen. Da gibt es ja auch diese geilen Memes, ne? Dass man seiner Frau oder wem auch immer erzählt, man fängt damit an, weil man Geld sparen will. das funktioniert halt nicht, aber das weiß ja jeder von euch. Aber man kann natürlich ein bisschen gucken, dass man die Kohle zusammenhält. Und das soll eigentlich Thema sein. Ich bin natürlich da auch ein super Ansprechpartner.
Eine Hörnsanlage, Unitank, Brighttank, Glykolkühler, hier die Sommermalzmühle.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, als der Thema um die Ecke kam. Aber so die Theorie, in der Theorie weiß ich schon.
Fillstation von Craft Hardware.
Kekerator. Ja, also, ja, okay. Theoretisch weiß ich, wie es geht und Tipps geben kann man ja immer. Schlaue Tipps geben, das
genau, funktioniert das ist ja immer. Einfacher. Ja.
Genau. Aber selber machen ist halt dann die andere Sache. Aber es gibt ja wirklich, ich werde ja auch immer mal wieder angeschrieben, ob man das nicht irgendwie, ob das unbedingt notwendig ist. Und da sage ich ja auch immer, nein, definitiv nicht. Also
ja.
Wir kommen ja jetzt gleich drauf, aber ich kenne Leute, die mit einem Einkocher so geiles Bier machen.
Ja, absolut.
Und das über Jahre schon. Es ist natürlich nicht notwendig, aber ne, das Hobby hat noch so ich sage so Verästelungen, wo man sich dann noch so ein bisschen mehr austoben kann bei bestimmten Sachen. Und gerade eben bei der Hardware kann man sich da wirklich ein bisschen verlieren. Das ist wahrscheinlich bei mir passiert.
Aber, ganz vielleicht nur. Eventuell.
Aber ein bisschen. Man kann es natürlich günstiger angehen. Aber wir steigen einfach mal ein bei den Rohstoffen. Da mache ich es aber auch wirklich so. Das mache ich auch wirklich. Ich plane so ein bisschen meine Sude. Der Dave hat es ja auch schon gesagt, wenn man so seine nächsten Sude, man muss ja jetzt nicht das ganze Jahr planen, aber wenn man so die nächsten 3-4 Sude schon
so im Kopf hat. So eine grobe Richtung reicht ja auch.
Genau. Schon ungefähr weiß, was man da so für Basismalze braucht, für einen Hopfen. Dann kann man natürlich direkt sagen, okay, ich bestelle vom Pale Ale Malz ein bisschen mehr, weil ich mache jetzt ein Pale Ale und danach mache ich nochmal einen Porter oder irgendwas und dann will ich auch gerne ein Pale Ale Malz reinhauen oder so. Oder zum Beispiel bei Maris Otter, was ja ein bisschen teurer ist, dann lohnt es sich natürlich auch, wenn man sagt, okay, ich brauche danach nochmal ein Bier damit und kann dann eine größere Menge bestellen, dann ist es auf die Gramm oder auf die Kilogrammzahl wieder runtergerechnet ein bisschen günstiger. Genauso oder vor allen Dingen beim Hopfen, ne, wenn man da kann man ja auch wirklich viel Geld lassen. Wenn man da schon weiß, okay, was brauche ich ungefähr, dass man dann sagt, okay, dann 50 Gramm bräuchte ich eigentlich für das erste Bier, dann nehme ich nur 50 Gramm für das zweite, zahle ich natürlich gleich den Preis für 100 Gramm. Ist natürlich erstmal mehr, aber im Endeffekt hast du dann wieder was gespart. Und das sind so die Sachen, da kann man so ein bisschen, doch schon ein bisschen Kohle sparen, mache ich auf jeden Fall auch, weil das läppert sich dann auch echt zusammen, wenn man immer wieder bestellt, was ja auch die Versandkosten betrifft.
Ne? Definitiv.
Immer wieder Versandkosten obendrauf, das tut ja auch weh. Und dann vielleicht noch in verschiedenen Shops bestellt, ja.
Genau, also zu dem Thema, ihr könnt natürlich auch das Malz direkt von der Melzerei kaufen, das ist halt auch auf jeden Fall nochmal günstiger, wenn ihr dann halt sagt, ihr kauft direkt einen ganzen Sack, zahlt ihr dann, ich sag mal, bei Avantgarde weiß ich, so circa 16 Euro für so einen Sack Pilsner Malz, bei anderen Melzereien ist man da ein bisschen teurer, ich glaube Bestmalz liegt so um die 18 bis 20 Euro, Bindewald ist noch ein bisschen teurer, kann ich aber halt auch echt aufgrund meiner Erfahrungen nur empfehlen. Ich habe auch mit Avantgarde-Malz gute Biere gebraut, aber ich finde halt einfach, dass so Malz, wenn es gut ist, sich halt einfach von der Masse halt einfach abhebt, irgendwie so vom Geschmack und von natürlich halt auch, was die Enzymaktivität angeht, was die Gleichmäßigkeit angeht, also die Kontinuität. Muss ich halt auch schon sagen, dass da die kleineren Mälzereien, wobei jetzt Binnenwald vielleicht nicht unbedingt viel kleiner ist, aber wahrscheinlich ein bisschen schon, als Avantgarde einfach irgendwie ein qualitativeres Produkt dann auch irgendwo macht. Und wenn ihr das mal zum Beispiel, ja, wie gesagt, dann eben in Säcke kauft, spart ihr auch auf jeden Fall. Also ihr seid da so circa zwischen 60 Cent und 1 Euro pro Kilo zum Beispiel
bei einem Basismalz. Das ist schon eine Ansage. Ja. Also kann man nur empfehlen, einfach mal zu googeln, ob vielleicht eine Metzerei in der Nähe ist. So habe ich es auch gemacht. So bin ich dann auch irgendwann auf Binnewald gekommen.
Ach so, ach okay. Ja. Das hast du gar nicht erzählt.
Ja, also ich hatte die auch immer mal so bei Instagram gesehen und dachte mir so, ja, keine Ahnung, wo die sind oder kannte das nicht. Und habe das irgendwann mal gegoogelt, weil ich bin immer zu Bestmalz gefahren. Die sind auch so von Wiesbaden ungefähr das sind so 40 Minuten ungefähr mit dem Auto. Das war okay. Also ich habe dann immer den Kofferraum wirklich voll gemacht mit Basismalzen, die ich einfach immer brauche.
Eben hast du ein Jahr fast Ruhe, ne?
Richtig, genau. Dann brauchst du das Zeug nicht bestellen. Ist halt auch immer, ich finde es halt auch immer so, wenn man die Mälzerei in der Nähe hat, dann fährt man dahin, weil man kann natürlich das Zeug auch sackweise bestellen, aber da tun mir dann auch irgendwie immer die Paketboten leid, ey, die dann so 25 Kilo Säcke und meistens bestellen wir dann auch nicht nur einen schleppen müssen und so. Das ist schon immer hart, aber
definitiv.
Ja, man spart halt auf jeden Fall auch noch Geld, wenn man dann einfach vorbeifährt. Natürlich macht es keinen Sinn, 3 Stunden Auto zu einer Metzerei zu fahren und sich da 3 Säcke einzuladen, wieder zurückzufahren. Aber wenn die natürlich um die Ecke ist, ja, absolut,
genau,
immer mal einplanen.
Da macht
vielleicht kriegt man noch eine Führung oder so.
Ne? Ja, genau. Dann eben.
Kann man das sogar noch mit so einem angenehmen Nebeneffekt verbinden, kriegt noch eine Führung, kann sich das ein bisschen angucken, kann vielleicht auch noch was probieren oder so. Genau.
Also ich sag mal, bei sowas, wenn man jetzt zum Beispiel keine Mälzerei in der Nähe hat, macht es ja auch Sinn, mal eine Sammelbestellung zu machen mit ein paar anderen Leuten, auch für Malz oder also für Hopfen auch im Allgemeinen. Dass man zum Beispiel sagt, hey, man tut sich mit ein paar Leuten zusammen und entweder, weiß nicht, fährt dann halt einer mit einem großen Auto und nimmt dann halt noch für die anderen was mit. Ich meine, jetzt mit Corona ist es halt schwierig, sowas wirklich Corona-konform zu machen, dass man sagt, man fährt zusammen zu einer Mälzerei mit so einem Transporter oder sowas. Das wäre aber definitiv eine Möglichkeit, also das auf jeden Fall. Und ich weiß halt auch zum Beispiel, dass so manche Brauvereine, wie zum Beispiel die Münster Braufreunde oder die Münsteraner Braufreunde, die haben halt auch immer so einen gewissen Vorrat an Malzen und wenn du da Mitglied bist, kriegst du das Malz halt auch sehr günstig. Also entweder sackweise oder halt auch per Kilo tatsächlich. Und das ist halt wirklich für die Vereinsmitglieder halt auch eine gute Möglichkeit, weil gerade in Münster sind ja die Mieten halt auch sehr teuer. Da hat man vielleicht jetzt auch nicht so die Lagermöglichkeit, die Lagerkapazitäten, um da 5 verschiedene Basismalze und 20 Spezialmalze zu lagern in jeweils, keine Ahnung, Spezialmalze in 1 Kilo, 5 Kilo Gebinden oder sowas.
Ja, das kommt natürlich noch dazu. Aber die Sammelbestellungen machen ja grundsätzlich Sinn. Also im Forum, im Hobbybrauerforum gibt es das immer mal wieder. Da kann man sich dann anschließen oder auch auf dem Facebook-Forum oder so. Genau, wenn man so einen Hobbybrauerverein vielleicht in der Nähe hat, wir machen das auch. Also hier gibt es ja
eine Brausportgruppe.
Ne? Genau, im Rhein-Main-Gebiet. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe es ja jetzt auch im kleinen Rahmen wieder bei Maltmiller gemacht, weil die Versandkosten halt schon krass sind mit, ich glaube, knapp 20 Euro und so. Wenn man sich da, wir haben uns jetzt zu dritt reingeteilt, eine fette Bestellung gemacht, teilen uns die Versandkosten, das macht schon Sinn. Da muss man natürlich, ist man zeitlich dann natürlich nicht so flexibel, muss ein bisschen warten, wie du jetzt auch mit deinem, mit deiner King Cobra, ist natürlich auch so eine Geschichte, ne? Dann
muss
man halt ein bisschen warten, wenn man das macht, aber im Endeffekt echt Kohle gespart, ist eine gute Sache.
Genau. Ja, und dann ist natürlich halt auch so das Thema, was jetzt sich jetzt viele fragen werden, ja, woher weiß man, welche Malze man braucht? Genau, da haben wir ja zum einen schon angesprochen, okay, man kann natürlich konkrete Rezepte halt planen, also zum Beispiel bei manchen Malzen mehr, ihr sagt halt, hey, ich will jetzt den nächsten großen Sud 30 Liter oder 50 Liter vom Siebenkornlandbier zum Beispiel brauen, ne, dann weiß ich halt, okay, da muss ich halt ein bisschen mehr, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was da drin ist, ich glaube, Pilsener und Wiener Malz ist da drin, von dem Malzen dann ein bisschen mehr einplanen oder ja, also und wenn ihr dann natürlich sagt, okay, ihr habt jetzt eh schon ein bisschen gebraut und immer wieder bei Shops bestellt, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, was habe ich in der Vergangenheit bestellt? Weil, ich sag mal, das ist natürlich die andere Option, dass ihr sagt, ihr guckt halt einfach, was habe ich in der Vergangenheit immer bestellt an verschiedenen Malzen, was brauche ich öfters und dass man darauf guckt. Aber natürlich jetzt jemand, der 2 Sude gemacht hat oder 3 und dann am besten Pale Ale, einen Stout und dann noch einen, boah, weiß ich nicht, ein obergäriges helles, was es ja nicht gibt, aber ne, ein obergäriges helles Bier, sagen wir es halt einfach mal so, dann sind das ja 3 komplett unterschiedliche Schüttungen. Ja, nicht, dass jetzt hier wieder die Lagerbierpuristen ja alle wieder ausrasten und ausflippen und oh mein Gott,
hat er nicht gesagt. Ausholen und sich auf dem Weg nach Regensburg machen.
Ja, ja wirklich, ey. Oder sagen, oh, da ist eine Quaik reingefallen. Ja. Leute, ey.
Das ist echt so eine Geschichte, ne? Wenn man da ein bisschen weiß, aber wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du machst hier ein 7-Korn-Landbier, ich weiß nicht, wenn da vor allen Dingen Wiener drin ist, dann gibt es vielleicht danach ein Wiener Lager oder so. Oder dann kann man noch einen Maibock machen damit und dann zack ist so ein Sack Malz, Wiener Malz sogar einfach wieder weg.
Ja.
Ich weiß es noch ganz am Anfang. Ich habe mir dann auch Basismalz alles Mögliche geholt, sackweise, und saß wirklich monatelang auf Münchner Typ 2 war das, glaube ich, und Wiener Malz, weil ich mich voll auf diese hellen, hopfigen Biere eingeschossen hatte und ja immer mal so ein bisschen was davon vielleicht für die Farbe oder so oder für die Vollmundigkeit dazu gegeben habe. Aber ich hatte halt hier so 2 25-Kilo-Säcke jeweils mir geholt und wusste immer nicht, was ich damit machen soll, bis ich dann davon so ein bisschen weggedriftet bin und eben eher in die Lagerrichtung gegangen bin, auch mal Münchner Dunkel oder so gemacht habe. Genau. Aber das ist zum Beispiel so ein Fall, so wird es halt eigentlich nicht gemacht. Das war halt sinnlos einfach gekauft.
Ja. Wie bei Hopfen, das mache ich auch teilweise manchmal so. Ja, da sieht man ja, okay, der Hopfen ist günstiger und dann, okay, ja, kommen genau die 100 Gramm oder 200, was machen die schon?
Ja. Ja, also man ist dann schon getriggert, gerade auch jetzt der Martin Resch, als er gepostet hatte, dass es jetzt Brew One gibt. Mhm. Ah, da war ich auch schon wieder,
ich auch.
Da war die linke Maustaste, die hat schon wieder fast geklickt.
Die hat richtig gejuckt, ne?
Ja, der Finger hat schon richtig gejuckt, ey. Aber ich habe es jetzt mal nicht gemacht, weil schon so viel, was ich erwähnt habe, weil jetzt schon so viel auf dem Weg zu mir ist, das muss ich auch erstmal verbrauen.
Ich auch. Ich habe ja auch noch zum Beispiel auch noch von ihm tatsächlich nochmal für so ein tolles YouTube-Video so einen Vergleichssud vor mit dem Nektarhopfen, einmal mit Hallertauer Blanc und Hüllmellen. Also, und das sind halt auch nochmal irgendwie jeweils 50 oder 100 Gramm. Und der weiß, das ist halt alles. Ich meine, irgendwann ist halt das Tiefkühlfach halt auch mal voll, ne? Und deswegen, ich versuche jetzt halt eigentlich erstmal so die ganzen Reste, bevor ich jetzt neues Malz, neuen Hopfen oder irgendwas kaufe, ich versucht das alles erstmal irgendwie ein bisschen leer zu kriegen und dann mal vielleicht einen Sack Basismalz, sowas wie Pilsener oder sowas, das brauchst du halt eigentlich immer.
Ja. Genau. Aber das ist auch ein guter Tipp. Also man kann schon aus den Sachen, die man da hat, man muss nicht immer nachbestellen. Also man kann aus den Sachen, die da sind, oft sehr gute, es wird immer so abwertend, beste Biere genannt, aber das ist ja, das heißt ja jetzt nicht, dass es ein schlechtes Bier ist. Und man plant ja auch nicht jetzt ein mittelmäßiges Bier zu brauen, sondern eigentlich ein sehr gutes, was einem schmeckt. Und wenn man da ein bisschen flexibel ist, was die Zutaten angeht und vielleicht nicht genau das nimmt, was man in einem Rezept oder aus einem Rezept entnehmen kann, dann und da so ein bisschen Alternativen vielleicht auf Lager hat, dann kann man das schon machen. Also wird es halt vielleicht nicht genau das, was man geplant hat, aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, leckeres Bier.
Definitiv. Und dazu möchte ich nämlich sagen, weil ich habe zum Beispiel angefangen, wo ich dieses Porter, was ich jetzt gerade hier auch im Glas habe, wo ich das Rezept dafür entwickelt habe, habe ich halt auch wieder überlegt, ja, weil zum Beispiel der Christopher Sakai aus der Hobbybrauergruppe, der ist halt echt richtig eingeschossen auf die ganzen englischen Bierstile, hat auch mega Ahnung, was das angeht, habe auch schon ein paar Biere von ihm getrunken, sind richtig gut und er nimmt zum Beispiel nur diese Warminster Malze, aber ich habe mir halt gesagt, okay, ich habe noch so viel, keine Ahnung, Pale Malt von Bindewald und hier und da noch so viel Reste, Best Special X und bevor ich dann jetzt wieder sage, ich bestelle jetzt wieder was und der Rest bleibt wieder irgendwie liegen und das wird ja einfach auch nicht besseres Malz, dachte ich, ich versuche einfach mal mit den Zutaten, die ich habe, den Stil trotzdem irgendwie zu treffen und ich finde halt echt, also wenn ich das mit dem Fuller's London Porter vergleiche, das Bier, dann ist es nicht sehr weit weg davon, obwohl ich da das Einzige, wie gesagt, an englischer Zutat ist jetzt vielleicht das Pale Chocolate Malt, gut, und Pale Ale Malz ist aber war halt aus Deutschland. Ansonsten habe ich noch Münchner Malz, Best Special X und Carafa Spezial. Also das sind alles keine englischen Malze, die halt keine Crystal Malz, ne, eben so, die ja eigentlich sehr, sehr stilprägend und stilgebend halt auch sind, habe ich nicht drin. Und trotzdem kommt das Bier halt total ran. Die Hefe ist auch eine andere, andere Hopfen. Aber das meine ich halt, probiert es einfach mal aus. Bei einem Pilz wird es jetzt nicht funktionieren. Mit einer Nottingham Ale werdet ihr kein Pilz machen. Vielleicht mit einer Oslo, aber darüber streiten sich ja noch die Geister.
Und die werden sich auch, solange es diese Hefe gibt oder diese Quark, werden sich die Geister auch weiterhin streiten. Ja, das macht natürlich keinen Sinn. Also ihr könnt dann nicht Münchner 1 und eine Notti nehmen und sagen, ich habe einen Pilz gebraut, das ist klar. Aber das wird vielleicht trotzdem ein geiles Bier. Ne? Und
Dann wenn ihr, nennt es halt einfach anders.
Richtig, richtig, genau.
Genau. So, was haben wir denn noch hier? Moment. Achso, und eine Sache noch vielleicht zum Thema Malz. Wenn ihr das Malz in Säcken kauft, dann müsst ihr euch natürlich auch so ein bisschen mittel- oder langfristig Gedanken machen, wie wollt ihr das Malz lagern. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ganz, das war ein Thema, was mich jetzt die letzten Wochen so ein bisschen beschäftigt hat. Da habe ich halt mir überlegt, eigentlich wollte ich erst diese Gamma Fiddles Fault, das sind eigentlich so Pferdefutter, Behälter, wo du aber quasi den Deckel, ja, die sind stapelbar und du kannst quasi den Deckel abnehmen. Wir packen einfach mal einen Link in die Shownotes, damit man das besser sehen kann. Und man kommt trotzdem, obwohl die übereinander gestapelt werden, direkt an das Malz ran, was ich halt super geil finde. Die Kosten. Ja,
das ist natürlich aber platzsparend, auf jeden Fall.
Ja, genau. Das ist 45 bis 55 Euro für einen. Also du brauchst quasi für einen so einen Sack, brauchst du auch schon mindestens einen so einen 30 Pfund Behälter, glaube ich, ja. Und das war mir dann zu teuer und dann habe ich, mir halt auch gesagt, okay, komm, ich habe mir jetzt einfach von Our Packaging ein paar diese Hobbox bestellt und diese rechteckigen Eimer und das funktioniert echt super mit der Lagerung. Die sind halt auch nicht teuer, da zahlt man für so einen Eimer, für den ganz großen mit 32 Liter, ich glaube 3,50 Euro. Versandkosten sind ein bisschen höher, das heißt, auch da wieder mit Leuten zusammentun, dann könnt ihr auch wieder Geld sparen, ne? Weil eigentlich braucht eh immer irgendwer einen Eimer. Ich meine, die brauchst du ja nicht nur zum Malzlagern, die kannst du zum, für alles. Ich bewahre da mein geschrotetes Malz, mein ungeschrotetes Malz auf. Die sind halt luftdicht auch abschließbar, das heißt, also das Malz wird auch nicht so schnell schlecht und es kommt keine Ungeziefer ran. Also die haben halt eigentlich nur Vorteile oder du kannst auch da drin vergären, theoretisch.
Ja. Also ich nutze die, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die haben ja immer einen Namen, bei Ikea diese großen Boxen, ich glaube, das sind 55 Liter Boxen oder so.
Nicht die Sortierer, genau. Sondern die Sammler.
Sammler, genau. Und die kann man auch mit so Clips an der Seite verschließen. Das ist dann auch nicht luftdicht. Wer dann mag, kann so Dichtungsgummi sich einfach in den Deckel reinkleben. Da sind so Rillen, die dann genau auf diese Box passen und da kann man Dichtungsgummi reinkleben, dann ist das auch wirklich richtig dicht und da passt ein Sack, passt genau rein. Ein 25 Kilo Sack, muss man so ein bisschen schütteln, ein bisschen rütteln, dann passt ein Sack ziemlich genau rein.
Wobei Maris Otter nicht, das habe ich nämlich gehabt damals, also Maris Otter hat wieder irgendwie anscheinend, weil das ist ja eine andere Gerstensorte, da war wahrscheinlich einfach das Korn größer und dementsprechend... Aber normalerweise schon, ja, da bin ich bei dir.
Also ich bin ganz zufrieden damit, ja. Meistens ist es ja auch so, wenn ich den Sack aufmache, dann brauche ich damit direkt was und der Rest geht dann in die Box rein, ne? Dann merke ich es jetzt nicht immer unbedingt, ob es jetzt wirklich hundertprozentig reinpasst oder nicht. Aber die sind halt auch relativ günstig und man kennt es ja, man ist ja oft bei Ikea und so eine Box hat man sich schnell mal noch eingepackt oder zwei, drei. Ich nehme die auch zum Reinigen, zum Einweichen von Edelstahlteilen oder so. Die sind echt auch super.
Genau. Und wenn ihr euch natürlich jetzt halt auch Malz in Säcken kauft, dann müsst ihr natürlich auch da wieder an eine Malzmühle denken. Ich weiß, dann ist es eigentlich, wenn ist natürlich die erste Investition natürlich ein bisschen höher, ein bisschen teurer auch. Aber auf lange Sicht spart ihr halt total viel Geld und ihr gewinnt halt auch dadurch die Flexibilität halt, wann immer ihr wollt, zu brauen. Also weil Hefe, kann man immer eine Erntehefe irgendwie im Kühlschrank haben, Hopfen, da passt auch mal eine 500-Gramm-Packung irgendwo in den Tiefkühl-Dings ins Tiefkühlfach. Und ja, alles andere habt ihr dann ja damals. Also von daher könnt ihr dann halt immer brauen. Und da würde ich euch jetzt auch noch mal den Tipp geben, kauft da bitte nicht die billigste Malzmühle, die es gibt. Ich habe das gemacht. Ich habe mir eine 80-Euro-Malzmühle damals gekauft. Kostet jetzt mittlerweile übrigens 100 Euro. Und nach zwei Jahren sind die Walzen schon halt so runter, dass die halt bei der feinsten Strotung überhaupt nicht mehr packt. Und das ist halt echt da. Da habe ich mich jetzt ein bisschen geärgert. Hätte ich da direkt eine Matt mit mir gekauft, hätte ich das Problem wahrscheinlich jetzt nicht. Oder einen Quetschfreund oder Quetschbuddy. Ich meine, den gab es damals halt noch nicht, aber ja.
Ja. Aber könnt ihr euch im neuen Video vom Dave angucken? Da erzählt er relativ lang und ausführlich über diese Mühle. Ich habe es ja auch mitgekriegt, als du mir geschrieben hattest, dass jetzt irgendwie du den Walzenabstand verstellen wolltest und dann ging es nicht mehr zurück. Und ach Gott, das war ein Riesentheater. Aber das ist halt auch ärgerlich, gerade wenn man jetzt sagt, heute ist Brautag, ich möchte jetzt brauen. Ja. Hab alles dafür vorbereitet, vielleicht sogar einen Starter gemacht und dann geht die Mühle kaputt. Also das ist halt schon übel. Da ein paar Euro mehr ausgeben, Qualitätsprodukt holen und dann habt ihr wirklich, also würde ich schon fast sagen, ein Leben lang Freude an dem Teil.
Ja, das, also denke ich auch, die MedMill Student, glaube ich, die kostet jetzt vielleicht 30, 40, 50 Euro mehr. Und ich meine, dann wartet man noch mal einen Monat, wenn man sagt jetzt gerade, das passt nicht oder so. Aber ne, das Sprichwort, wer billig kauft, kauft zweimal, das kommt nicht von ungefähr. Es ist nicht bei allen Sachen so, muss ich auch dazu sagen. Aber man muss da schon echt differenzieren, finde ich.
Ja.
Genau. Okay.
Dann sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Equipment, oder?
Ja, warte, wir sind noch nicht ganz. Also vielleicht noch mal um das nochmal zusammenzufassen, beim Hopfen, wie gesagt, gerne größere Gebinde kaufen oder zum Beispiel der Martin Resch, weiß ich halt, hat auch immer diesen Ausverkauf von Hopfen. Bei Hopfenmeer gibt es das halt auch immer mal wieder, dass ein Hopfen von vor 2 Jahren oder so irgendwie halt ein bisschen günstiger ist. Also was heißt ein bisschen günstiger? Da kriegt ihr, also ich habe zum Beispiel jetzt immer noch einen Polaris von 2017, den ich in meiner Tiefkühltruhe habe und der ist super. Also ich meine, der hat immer noch dieses richtig frische Aroma. Der lag zwischendurch sogar nur bei 4 Grad in der Kühlzelle und war nicht vakuumiert und funktioniert immer noch super zum Bittern auf jeden Fall. Von daher kauft auf jeden Fall da den Hopfen halt auch ein bisschen in größeren Gebinden. Da könnt ihr sparen, wie gesagt, ansonsten auch im Ausverkauf. Ja, dann noch das Thema Hefe. Da könnte ihr auf jeden Fall auch noch mal eine Menge Geld sparen. Willst du dazu was sagen, Paul?
Ja, also wir beide sind ja leidenschaftliche Hefeernter auch. Das macht auf jeden Fall schon mal Sinn, dass man, wenn man eine Hefe im Einsatz hatte, vielleicht auch eine teure Flüssighefe oder so, dann die zu ernten. Das geht auch relativ easy. Ihr braucht da nicht viel. Da reicht ein Einmachglas, ein bisschen Isopropanol oder Starsen zum Saubermachen und dann könnt ihr die Hefe relativ lang lagern. Dave sieht es noch ein bisschen entspannter als ich. Der lagert die, glaube ich, noch länger und benutzt die dann nochmal. Ich sage immer so zwischen 1 und 3 Monate, dann mache ich meistens eigentlich einen Starter und lagere sie eigentlich wieder ein. Aber man kann die natürlich stehen lassen und mit so einer schönen frischen Erntehefe, wenn ihr dann, wie gesagt, die Sude ein bisschen geplant habt, geht natürlich die Gärung auch richtig geil ab. Ich habe mir jetzt auch die Oslo wieder geerntet und bin schon am Überlegen, ob ich nicht gleich irgendwie noch irgendwas Untergäriges
quasi hinterherknalle. Einen Pilz. Hast du erst so wenig gebraut.
Genau. Weil die Hefe ist echt, so eine frische Erntehefe ist einfach super. Aber auch da macht es natürlich Sinn, jetzt, ich sag mal, sich zusammenzuschließen vielleicht, mit mehreren Leuten dann was zu kaufen, weil Hefe ist halt wieder dieses tricky Thema, die sollte halt relativ frisch sein, gerade wenn ihr jetzt eine Flüssighefe benutzt. Aber da habt ihr natürlich auch die Möglichkeiten und die die Variationen werden immer größer, bei Trockenhefe zuzuschlagen. Das ist halt das Schöne, deswegen benutze ich auch sehr, sehr gern Trockenhefe. Da kann man sich halt auch einfach mal ein paar Päckchen zur Seite legen.
Ja, die oder ist, direkt zum Beispiel, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn du jetzt weißt, du brauchst jetzt ein Jahr lang nur mit der OS05, würde ich mir überlegen, direkt ein 500-Gramm-Päckchen zu holen. Ich meine, das kostet um die 50 Euro oder 40. Ja. Das seid ihr schon nochmal, insgesamt deutlich günstiger, glaube ich.
Ja, weil die Trockenhefe an sich ja schon günstiger ist und eben länger gelagert werden kann, ohne dass sie, oder es wird halt weniger, sage ich mal, von der Gärfähigkeit abgebaut als bei einer Flüssighefe, die einfach dann benutzt werden muss. Deswegen, ich glaube, zum Teil sind ja das MHD auf solchen Flüssighefen 3 Monate oder so. Das ist wirklich wenig. Aber die sind natürlich es kommt immer darauf an, wie sie auch gelagert wurden. Trotzdem, wenn es ein bisschen um Kohle sparen geht, dann würde ich echt zu Trockenhefen tendieren und da gibt es mittlerweile echt auch von den klassischen Anbietern echt eine schöne Auswahl. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wie Dave sagt, dann halt einfach mal eine große Packung bestellen, wenn ich weiß, ich will jetzt hier dieses Jahr mich am geilsten Pale Ale oder IPA probieren, was ich je gebraut habe, und taste mich immer weiter ran und brauche immer wieder einen Chico-Stamm, US-05 oder ähnliche, dann macht es Sinn, da mal richtig zuzuschlagen.
Genau. Also zum Thema Flüssighefe muss ich aber auch sagen, dass man, ne, wie gesagt, auch schon mal eine ganz alte Flüssighefe wiederbeleben kann. Falls ihr mal irgendwo an eine rankommt oder so, dann schmeißt ihr nicht sofort weg, gebt ihr eine Chance, macht eine Starterwürze ansonsten, haut ein bisschen abgekochte Hefe rein. Auch da könnt ihr wieder beim Thema Hefenahrung sparen, das habe ich ganz vergessen tatsächlich aufzuschreiben. Also Hefenahrung ist im Prinzip, also natürlich sind da noch ein bisschen Mineralien wie zum Beispiel Zink und Aminosäuren zugesetzt, aber wenn ihr schon abgekochte Hefe dazu gibt, also die quasi tot ist einfach, wenn ihr die quasi zu eurem Starter dazu gibt, habt ihr halt eine sehr gute Hefenahrung auf jeden Fall. Zum Beispiel diese Servomyces sind auch überwiegend tote Hefezellen einfach.
Ja, vor allem eine kostenlose Hefenahrung dann, die man ja nicht nochmal dazu kaufen muss.
Ja. Genau, und das könnt ihr ja mit alter Erntehefe, wo ihr jetzt sagt, okay, die steht jetzt seit 3 Monaten in meinem Kühlschrank, die ist jetzt eh nicht mehr so geil, kocht die ab, benutzt die, und die Hefe könnt ihr dann ja wieder aufbewahren als Hefenahrung. Genauso wie ihr auch zum Beispiel Backhefe benutzen könnt als Hefenahrung, also die dann halt abgekocht, das ist auch nochmal ein bisschen günstiger. Und nochmal zum Thema Hefe ernten, also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ihr habt jetzt so ein paar Hobbybrauer in der Nähe, mit denen ihr irgendwie ganz gut klarkommt oder so, dann könnt ihr auch natürlich sagen, hey, ich habe jetzt gerade Hefe geerntet, wer will gerade irgendwie was davon haben, vielleicht passt es ja, ihr könnt ein bisschen was abgeben. Und genau so andersrum, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich möchte jetzt gerne das und das Bier brauen, ihr wisst halt, der Paul zum Beispiel, der ist bekannt für Pilz, der hat bestimmt irgendeine geile Flüssighefe für Pilz, dann frage ich den nochmal, und ob der noch ein bisschen Erntehefe über hat. Genau, da könnt ihr dann natürlich auch Geld sparen.
Richtig. Ah. Wo man natürlich auch ein bisschen in Vorkasse treten muss, was aber auch eine coole Idee ist, dass man sich so eine kleine Hefebank aufbaut. Das habe ich auch gemacht. Genau. Geht relativ simpel mit Natriumchlorid, also Kochsalz, die Hefe auf Kochsalz zu lagern. Mhm. Da braucht man ein kleines, man braucht jetzt kein Hefelabor oder so dafür, aber man braucht ein paar Kochsalzflaschen, ein paar Spritzen, ein paar Kanülen, ein bisschen Alkohol, und das war es eigentlich schon. Und dann kann man sich wirklich, wenn man eine geile Hefe hat, an die man vielleicht auch nicht unbedingt ganz easy rangekommen ist, kann man sich die einlagern und mit einem entspannten Starter dann wieder hochzüchten und muss dann die Hefe nicht nochmal für 12, 13, 14 Euro die Tüte kaufen.
Das gerade auch, wenn das zum Beispiel eine saisonale Hefe ist, also ich sag mal so zum Beispiel von diesen Fall Strains oder von der Private Collection von Y-East, ne? Die gibt's ja immer nur alle paar Monate, und ja.
Richtig, genau. Also da kann man sich auf jeden Fall auch nochmal drüber Gedanken machen, ob das nicht für einen, wenn man vor allen Dingen viele verschiedene Hefen und auch vor allen Dingen Flüssighefen benutzen möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da nochmal zu investieren. Ich würde jetzt einfach mal so einen Raum schmeißen, für 30, 40 Euro hat man eigentlich so die Grundlage für so eine kleine Hefebank geschaffen, und das Einzige, was man dann machen muss, ist das Zeug in den Kühlschrank stellen, und das kannst du wirklich mal locker ein Jahr, noch länger zum Teil habe ich es aufgehoben, und dann wieder ganz entspannt hochpropagieren mit einem Starter.
Genau. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann in letzter Zeit jetzt auch viel drüber nachgedacht, das doch mal anzugehen, das Thema, weil ich so viele Erntehefen jetzt habe, und die nehmen halt einfach auch viel mehr Platz, natürlich die Einmachgläser im Kühlschrank weg, und dann halt natürlich die deutlich verringerte Viabilität der Hefe oder Vitalität der Hefe, dass du halt einfach, ja, die Hefe wird halt in Kochsalz halt einfach viel besser konserviert.
Ja. Genau, die ist einfach im Winterschlaf quasi.
Genau.
Wird halt nicht viel passieren da drin.
Eine weitere Möglichkeit, wie ihr auch ganz günstig an Hefe rankommen könnt, ist, wenn ihr euch quasi Kaufbiere holt, also einfach zum Beispiel Gutmann Hefeweizen, wenn ihr ein geiles Weißbier brauen wollt oder Schneider Weiße, dann holt ihr halt euch einfach davon jeweils irgendwie 3 bis 4 Flaschen Bier, am besten relativ frisch, also nicht mit zu langen oder zu altem MAD. Bei Gutmann kann ich euch sagen, ist es immer 4 Monate ab Abfülldatum. Das heißt, wenn zum Beispiel die Hefe jetzt haben wir heute den 31. Januar, wenn das Bier in 4 Monaten ablaufen würde, dann ist es quasi jetzt gerade frisch abgefüllt. So, und das wäre dann natürlich optimal. Und dann könnt ihr euch einfach quasi, also einfach die Flaschen schön kalt stellen im Kühlschrank. Am besten so ein paar Tage, eine Woche oder so, dass sich wirklich die Hefe, der Bodensatz schön am Flaschenboden sammeln kann. Dann trinkt ihr die Biere komplett aus der Flasche aus, lasst aber natürlich die Hefe im Flaschenboden drin. Anschließend einfach nur den Flaschenhals und auch am besten vorher den Flaschenöffner mit bisschen Isopropanol oder Starsin desinfizieren. Genau, und dann gibt ihr das Ganze einfach in frische Würze, so wie gesagt 2 bis 4 Bodensätze, je nachdem wie frisch die Hefe ist, und macht da so ein, ich sag mal, 300 Milliliter Starter für 4 Bodensätze, habe ich, glaube ich, damals gemacht. Und dann hatte ich halt innerhalb von 12 Stunden Aktivität und das habe ich dann halt auf 1 Liter oder 1,5 Liter hochgezogen und super, geiles Weißbier geworden, echt. Und das ist halt auch nochmal eine Möglichkeit, weil, ich meine, was kosten 4 Flaschen Gutmann? 4 Euro.
Ja, und die kauft man sich vielleicht eh.
Die kauft man sich vielleicht eh, genau. Und ihr habt noch ein geiles Bier dabei.
Man muss sich halt nur zusammenreißen, dass man den Bodensatz quasi nicht mit einschenkt. Mhm. Aber ansonsten, und das vielleicht noch in Kombination mit so einer kleinen Hefebank, wenn ihr dann nicht direkt brauen könnt, wenn der Starter quasi durch ist, dann könntet ihr die Hefe auch einlagern. Genau. Könnt ihr dann sowieso machen. Also ihr könnt natürlich mit dem Starter brauen und die Hefe einlagern und habt sie dann für spätere Sude auch wieder aufgehoben. Wir packen euch mal noch eine Liste, fällt mir dazu ein.
Ach ja, vom Hobbybrauerforum.
Genau, die ist nicht mehr 100%ig aktuell. Also es sind sicherlich auch noch andere Brauereien dabei, aber da habt ihr schon mal eine große Übersicht von Bieren, deren Bodensätze ihr dann wieder hochpropagieren könnt.
Genau.
Packen wir euch mit rein.
Perfekt. Und die andere Alternative, die ihr auch noch habt, um an Hefe... merkt man, dass ich ein bisschen betrunken bin?
Nö, eigentlich nicht. Jetzt, wo du sagst, so, ja. Schönen Sonntagmittag.
Keine Termine leicht ansitzen, ey.
Schwips.
Echt? Hast du eigentlich ein neues Bier im Glas?
Nee, ich habe überlegt und dann habe ich gedacht, nee, ich muss mich noch ein bisschen zurückhalten. Man lernt echt, dass man, wenn man so ein bisschen noch weiß, was der Tag so bringt, dass man noch so ein bisschen fit sein muss. Und sei es, dass ich hier nochmal, siehst du es, dass ich hier hinten nochmal ans Puppenhaus ran muss.
Oh.
Weißt du?
Für
da musst du halt, ja, wenn du da halt mega müde bist oder dann vorliest und so kurz vorm Einschlafen bist, das geht halt nicht. Dann habe ich überlegt, ob ich ein alkoholfreies trinke und ich hatte nur noch Krombacher alkoholfrei. Da habe ich gedacht, nee, das muss jetzt auch nicht sein.
Nee.
Ja, deswegen, aber ist nicht schlimm.
Eine andere Möglichkeit, wo ihr noch an Hefe kostenlos drankommen könnt, wenn ihr ganz lieb seid und nett fragt, ist Brauereihefe. Also dazu möchte ich aber auch jetzt einfach mal sagen, das ist mit Sorgfalt zu genießen oder ein zweischneidiges Schwert, wenn man so will. sagt man das so? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht.
Doch, ist gut. Ist okay. Aber ich bin jetzt gespannt, warum das so ist. Das weiß ich selber nicht.
Also das Ding ist halt, ich habe zum Beispiel damals von der Königbrauerei in Duisburg-Beek sogar mal Hefe bekommen. Und das haben die halt auch nur ab und zu gemacht, weil die halt ansonsten auch tatsächlich so viele Anfragen bekommen haben von Hobbybrauern, dass sie da jeden Tag 5-mal irgendwie runterrennen, denen immer so ein 1 Liter Gefäß halt irgendwie abfüllen müssen und so weiter. Ich meine, auch wenn quasi die Hefe ja irgendwie an sich erstmal nichts kostet, auch die Brauerei kostet das quasi nichts, vor allem wenn man bedenkt, wie groß die brauen, ist es aber so, dass halt natürlich die Arbeitskraft, die das euch zur Verfügung stellt, Geld kostet. Und dementsprechend bei kleineren Brauereien, glaube ich, klappt das ein bisschen eher. Aber bei größeren Brauereien ist das halt immer so ein bisschen schwierig. Da kommt es halt echt auch immer ein bisschen auf das Wohlwollen an, wen ihr da erwischt und so weiter. Am besten ist es bei kleineren Brauereien, kauft da mal eine Kiste Bier oder 2, schnackt ein bisschen mit denen, sagt, ihr seid Hobbybrauer, sagt, ihr seid interessiert, fragt ihr ein bisschen einfach auch übers Rezept oder keine Ahnung, je nachdem. Ne, einfach so ein bisschen Smalltalk übers Brauen halten und dann irgendwie sagt ihr halt, hey, ich würde gerne eure Hefe nehmen, ich mag euer Bier so gerne und ich würde gerne mein eigenes Bier damit vergären, hättet ihr da nicht die Möglichkeit, ja, und manchmal klappt es halt, manchmal nicht, aber dementsprechend, die ist nicht ganz kostenlos, aber irgendwie auch doch. Ihr bezahlt vielleicht.
Also so bin ich in meine erste Quake gekommen. Wollte unbedingt mit Quake brauen. Und es gab hier halt noch nicht so zu kaufen, wie das jetzt ist. Die schießen ja aus dem Boden, ne? Überall kannst du jetzt Quake kaufen. Ja, wie Pilze, richtig. Und da habe ich halt geguckt und ich habe ja hier die schöne Brauerei Flügge aus Frankfurt in der Nähe.
Ach, geil!
Dann habe ich dem Dominik Peach vorher geschrieben, habe mich in die Bahn gesetzt, bin hingefahren, habe mir einen Sixer von deren Bier gekauft, vom Rampenverkauf und habe mit ihm zusammen mein mitgebrachtes Einmachglas mit Voss-Quake vollgemacht.
Wie geil! Hammer.
Das war richtig cool. Dann bin ich schön mit meinen Quaikbierchen zurück und mit der Hefe und habe direkt meinen ersten Sud mit der Voss angesetzt. Das war richtig cool. Ja, also das macht auf jeden Fall Sinn, da mal nachzufragen, gerade wie es der Dave sagt, bei kleineren Brauereien, die haben da weniger Probleme, beziehungsweise auch mal ein bisschen Leerlauf, wo sie sagen können, hier, komm vorbei, nette Anfrage und ja, ich mache dir dein Gefäß voll.
Also es gibt ja auch zum Beispiel Brauereien, die hefen ja auch regelmäßig ab, also quasi ziehen jeden Tag Hefe von den Tanks. Das sind sicherlich immer ein paar Liter, die da immer raushauen, bei so 10, 20, 40 Hektotanks. Also ich würde es echt mal versuchen an eurer Stelle und ich bin mir sicher, dass ihr auch in eurer Nähe irgendwo eine Brauerei habt.
Ja, verlieren kann man ja auch nichts, man kann ja einfach mal anfragen.
Jetzt haben wir jetzt ganz viel über die Rohstoffe gesprochen, jetzt kommen wir mal zum Brauen an sich. Das Einfachste, was ihr machen könnt, wenn ihr aktiv die Würze runterkühlt, ist halt das Kühlwasser zum Reinigen in einem Eimer auffangen. Weil ihr kommt ja gerade am Anfang mit ca. 80 bis 90 Grad heißem Wasser raus. Und dementsprechend das halt einfach nur in den Ausfluss zu gießen, kann man machen, muss man aber nicht. Gerade weil ihr auch zum Beispiel den Würzekühler eure Anlage nochmal reinigen könnt oder keine Ahnung. Ich meine, ein bisschen Reiniger rein und dann so Spülmaschinenpulver oder Oxy. Und ihr habt halt eine super gute Reinigungslösung und halt auch sehr viel davon. Oder Starsen, ich weiß nicht, wobei Starsen ist ein bisschen temperaturempfindlich, oder?
Ja, das wäre dann zu heiß für Starsen. Aber kann man ja auch abkühlen, beziehungsweise dann halt den nächsten Eimer nehmen, wo es nicht mehr ganz so heiß ist. Aber ich mache das auch so. Also das Wasser, was richtig noch warm oder heiß ist, fange ich auf, pack mir da ein bisschen NC Brew, da muss man auch ein bisschen auf die Temperatur gucken oder so, genau, rein. Aber damit zippe ich dann die Anlage, mach die Töpfe sauber, pack vielleicht ein paar Kleinteile schon mal rein.
Genau, das kann man auch Eimachgläser zum Hefeernten und so weiter, Erlmeyer-Kolben, nachdem ihr den Starter gemacht habt. Das sind alles so Sachen, da spart ihr halt einfach wirklich auch Geld mit aufs Jahr gesehen. Und weil das Wasser muss halt nicht erhitzt werden, das kommt halt einfach raus aus dem Kühler. Von daher werde ich später zum Beispiel auch wieder machen.
Ja.
Genau. Dann könnt ihr natürlich halt auch statt die teuren Reiniger, wie zum Beispiel jetzt Oxy halt, Spülmaschinenpulver verwenden. Das funktioniert von der Wirkung eigentlich ganz genauso. Ist aber halt einfach deutlich günstiger. Dann könnt ihr natürlich auch so eine Reinigungslösung wie Oxy oder Starsin halt auch eigentlich wiederverwenden. Natürlich jetzt, wenn ihr jetzt ich glaube, das Imperial Stout und die zwei Porter ohne Essen heute oder eine Brezel zum Frühstück, die merkt man jetzt doch schon wieder. Alter, das ist, weißt du, die erste Folge im neuen Jahr und ich wusste, dass das schon wieder heute so endet.
Wieder.
Boah, fuck my life, ey. Ach, Gottchen. Okay. Bear with me. Genau, also ich mache das zum Beispiel halt auch ganz oft so, wenn ich jetzt einen Keg reinige, dass ich das Oxy, was ich aus einem Keg quasi habe, dass ich das halt eigentlich wieder ins zweite oder dritte Keg halt manchmal sogar noch reingehe. Also zwei Kegs auf jeden Fall kriege ich eigentlich immer mit einmal sozusagen hin. Es ist halt trotzdem so. Ich meine, ihr spart dann halt wieder ein paar Gramm Oxy oder eben Spülmaschinenpulver und ja, gerade Starsen zum Beispiel, da kenne ich Leute, die machen sich irgendwie einmal im Monat einen Eimer voll irgendwie. Genauso wie, keine Ahnung, Brauereien das mit Natronlauge machen. Die verdünnen das halt einmal auf ihre gewünschte Zielkonzentration. Oder Chlorlauge zum Beispiel. Und dann wird da quasi einen Monat lang halt das ganze Zeug halt immer zum Desinfizieren. Die ganzen Fittinge und so weiter werden halt da reingemacht. Und und du brauchst halt quasi nur einmal diese Reinigungslösung ansetzen und hast halt aber den ganzen Monat quasi oder die paar Wochen, die du das benutzt, hast du was davon. Wie gesagt, wenn das Keg komplett verdreckt ist und alles, dann würde ich natürlich das nicht nochmal verwenden. Aber ich sag mal, wenn ihr das zum Beispiel, wenn das Keg an sich sauber ist, weil ihr das zum Beispiel direkt nachdem das Keg leer ist, mit heißem Wasser ausgespült habt und so weiter, dann ist der Oxy-Reiniger ja auch tatsächlich und das Spülmaschinenpulver auch ein bisschen desinfizierend durch den Aktivsauerstoff und dementsprechend könnt ihr diese Reinigungslösung dann halt auch nochmal wiederverwenden, oder? Wie siehst du das, Paul?
Ja, mache ich genauso. Also bei so richtig dreckigen Keks, das habe ich jetzt zwar nicht, aber ich mache die meistens sauber, wenn ich die leer getrunken habe. Dann wird eins voll gemacht und wenn das dann quasi fertig ist mit Einwirken, dann wird es auch in das nächste Keg umgedrückt oder eben einfach eingefüllt. Dann hat man sich das gespart. Das Wasser ist einmal warm oder heiß und man hat den Reiniger, das ist ja auch nicht wenig, was man da reinhaut und so ein Reiniger kostet ja auch. Das muss man schon sagen und das lohnt sich auf jeden Fall, das so zu machen. Hin und wieder, wenn ich mal einen Keck übrig habe, dann hat jetzt zwar quasi nichts mit Sparen in dem Sinne zu tun, aber dann kann man sich auch mal so einen Keck mit einer Reinigungslösung voll machen. Das kann man überall durchschießen, durch irgendwelche Bierleitungen. Man kann damit einen Zapfhahn auch mal kurz durchspülen. Man kann ein anderes Keck damit reinigen oder eben auch eine Anlage oder irgendwas. Das ist auch ganz cool, wenn man so ein Reinigungskeck quasi sich auf die Seite stellen kann. Gerade bei den Leuten, die vielleicht NC-Kecks nutzen und nicht immer alles benutzt haben und wo es auch relativ günstig ist, sich so ein Keck mal hinzustellen, macht es schon Sinn, auch mal sich so ein Reinigungskeck in die Ecke zu stellen. Und das dann hat man einfach schnell zur Hand, um mal ganz schnell irgendwas sauber zu machen.
Genau, finde ich auch. Das ist wirklich kein Aufwand und ihr habt halt eigentlich immer einen Reiniger parat, ne, ohne dass ihr irgendwie noch was vorbereiten müsst. Finde ich auch. Finde ich ein guter Punkt, Paul. Dann, also im seltenen Fall, weil das habe ich jetzt auch schon gehört, ja, wie kann das denn passieren und bla bla bla. Aber falls euch mal Würze überbleibt und der Gäreimer voll ist, also das heißt, ihr habt jetzt, sagen wir mal, einen 30 Liter Gäreimer und habt da schon 27, 26, 25 Liter Würze drin. Und ihr habt aber noch gute Würze im Kessel, also jetzt nicht die voller Trub ist, sondern noch wirklich schöne, schöne gute Würze. Dann könnt ihr die natürlich in einen Tiefkühlbeutel halt wirklich reinpacken, in neuen, nicht einen wiederverwendeten oder einen wiederverwendeten und die dann halt einfach einfrieren und als Starterwürze verwenden. Also dann würde ich die nochmal aufkochen, bevor ihr die verwendet. Nur damit ihr sicher seid, aber ich sag mal, so kann man das schon.
Ein bisschen verdünnen, ja.
Eventuell ein bisschen verdünnen, genau, guter Punkt. Ja. Genau, dann habt ihr noch mehr Würze dann im Prinzip für eure Starter über. Ihr braucht ja nur zwischen 7 und 9 Plato. Ich sag mal, manche Starter sind 10, aber ich finde eigentlich zwischen 7 und 9 ist eine ganz gute Stammwürze für einen Starter. Genau, das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Das habe ich früher auch ganz oft gemacht, wo ich noch nicht mit einem Kalkulator mit einer Software gearbeitet habe, sondern quasi die Rezepte halt einfach so gebraut habe, wie sie halt gekommen sind, beziehungsweise halt eine Sudhaus-Ausbeute geschätzt habe. Das hat halt echt immer ganz gut funktioniert.
Ja, es kann ja mal sein, dass man vielleicht eine bessere Sudhaus-Ausbeute hat oder sich auch einfach verrechnet hat. Soll ja auch mal passieren. Ja, bevor man es wegschüttet, ich würde es auch einfrieren, habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch, glaube ich, noch Starterwürze im Tiefkühler, falls mal keine Proper Starter oder Trockenmalz oder so auf Lager sind und ich brauche es trotzdem mal schnell, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Verdünnen und dann geht's ab. Ja, kurz aufkochen, wie du gesagt hast, auf jeden Fall, dann ist man auch auf der sicheren Seite.
Ja, dann kann da eigentlich nichts sein. Also ich meine, gerade wenn ihr die Würze wirklich direkt nach dem Kühlen sofort in so einen Tiefkühlbeutel reingepackt habt, dann kann da eigentlich nichts passieren. Deswegen, ich meine, klar, es gibt die Leute, die mit Speise regelmäßig ihre Biere karbonisieren, das wäre mir wieder zu riskant, aber für ab und zu mal eine Starterwürze, mein Gott, sehe ich jetzt dann eher unkritisch. Den Kühler beim Würzekühlen bewegen, um Wasser zu sparen, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, da wird jetzt Bernd Unger zum Beispiel widersprechen, weil er lässt ja seinen Kühler, damit halt eben der Kühltrub sedimentiert. Also das ist ja quasi, beim Würzekühlen habt ihr ja bestimmte Partikel. Ich glaube, das sind vor allen Dingen Eiweiße und Polyphenole, die halt im heißen, in der heißen Flüssigkeit noch wirklich flüssig sind
In Schwebe sind, ja.
Die werden aber dann tatsächlich zu festen Bestandteilen und sedimentieren dann dadurch. Aber nur, wenn ihr dann tatsächlich halt auch schnell runterkühlt. Also einen guten, Cold Break heißt es auf Englisch. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das genau.
Oder was?
Ja, Kühltuch. Wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Wenn ihr quasi direkt aktiv runterkühlt, einer Kühlspirale, dann erreicht ihr das halt auch. Und dann habt ihr natürlich doch nochmal ein bisschen mehr Kühltrub. Und wenn ihr den Kühler bewegt, um halt einfach eine bessere Kühlleistung zu erzielen, weil nämlich Würze ein sehr, sehr, sehr guter Isolator ist. Also die Würze, wenn ihr müsst es mal einfach ausprobieren, lasst den Kühler mal wirklich in der Würze stehen, bewegt den nicht, messt die Temperatur mit einem Eintauchthermometer direkt an der Würzespirale, an dem Würzekühler und dann ein paar Zentimeter weiter weg und ihr werdet merken, die Temperatur steigt so schnell an, das ist unglaublich. Also deswegen ist es wichtig, halt die Würze immer zu zirkulieren, entweder die Würze oder den Kühler. Ich nehme den Kühler, weil, mein Gott, dadurch belüftest du die Würze halt auch nochmal ein bisschen besser. Und gerade bei Kupfer zum Beispiel ist es ja auch nochmal so, dass da bestimmte Ionen drin sind, die halt nochmal bezüglich ein klareres Bier halt helfen.
Es ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt wie ein Stier mit dem Eintauchkühler in der Würze rumrührt oder eben sie ganz leicht bewegt.
Genau, also, das reicht auch schon. Also es muss ja, nur in also Bewegung bleiben. Ich habe meinen
Eintauchkühler auch immer bewegt, als ich noch mit so einem gearbeitet habe, mit der Braueule zusammen. Ganz leicht bewegt, immer so ein bisschen aufgeschwenkt, weil genau das ist nämlich der Fall, was du sagst. Die Temperaturen sind solche Schichtenbildungen dann da drin, wenn du das nicht stehen lässt. Es funktioniert natürlich, dauert aber ein bisschen länger. Ihr schießt mehr Wasser durch. Also wäre eine Maßnahme für die Leute, die ein bisschen Wasser sparen wollen. Das muss ja auch nicht immer eine preisliche Sache sein. Ne? Eine monetäre Sache. Manche Leute wollen ja auch aus ökologischer Sicht ein bisschen Wasser sparen und da macht es dann schon Sinn.
Genau. Und der letzte Tipp, den ich jetzt zumindest für euch noch habe beim Brauen, ist halt, das habe ich ja jetzt auch tatsächlich einmal ausprobiert und wollte es eigentlich schon vorher immer wieder ausprobieren, aber dann war die Zeit halt auch immer so und ich dachte so, ach, jetzt noch ein Sud, nee. Wenn ihr ein Starkbier braut, also ich sag mal, ich wüsste jetzt nicht, ob das beim Bockbier funktionieren würde, aber ich sag mal so, ab 20 Blato würde ich schon meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das funktioniert. Könnt ihr eigentlich immer den Treber nochmal wiederverwenden und daraus mit diesem Partygeil-Verfahren ein leichteres Bier brauen. Also mit Brunebeck ist das sowieso mega einfach, weil ich mache ja ein Full-Volume, No-Sparge Brunebeck, also quasi mit dem Hauptguss unten.
Das hört sich an wie Raketenwissenschaft, ey, auf Englisch irgendwie geil.
Aber es ist immer noch kürzer, als wenn ich sage, Full Volume, No Sparge, Brune Back. Und das, obwohl ich schon ein paar Bierchen
in die Rakete gibt habe, ey. Alter Verwalter, ey. Okay.
Das kommt davon, wenn man so geschädigt ist und ständig nur englische Podcasts, Bücher und keine Ahnung, Forenbeiträge liest. Aber ich muss sagen, ich finde die englischen oder Begriffe oder so einfach catchier, die sind irgendwie prägnanter, die sind kürzer vor allem. Ja, also ich meine, die hören sich auch hipper an.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht nur in unserem Bereich, das ist ja grundsätzlich so. Ja, das ist natürlich so. Aber schon witzig, wenn man es noch nicht so gehört hat, wie ich jetzt.
Habe ich das nicht schon ganz oft in meinen Videos, glaube ich.
Ja, ich weiß es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, das Verfahren, was der Dave jetzt beschrieben hat, das hatten wir euch, glaube ich, auch schon mal verlinkt, aber wir packen es auch mal wieder in die Shownotes. Das ist echt cool, weil den Treber haut ihr eigentlich weg. Und wenn ihr noch Zeit habt, dann könntet ihr echt noch mal ein schönes Bierchen mitmachen.
Genau.
Das ist einfach wirklich nochmal alles rausgeholt aus den Zutaten, aus den Rohstoffen, finde ich eine coole Sache. Und es kann ja auch wirklich richtig lecker werden. Es ist ja jetzt nichts, was ihr dann macht, so, oh ja, das wird irgendwie auch nochmal ein Bier, sondern das kann ziemlich geil werden.
Eben, also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, ich habe ja jetzt das Black is Beautiful Imperial Stout gebraut, dann im Oktober, glaube ich. Und ich habe damals mit dem Treber zum Beispiel nochmal 20 Liter, knappe 20 Liter nochmal ein Stout mit 2,8% rausbekommen. Das ist jetzt so ein hopfiges Stout mit Sabro, was halt dann auch so Kokosaromen hat. Ich finde es ehrlich gesagt etwas wässrig, aber ich habe halt auch zu viel Wasser genommen. Das war ein Test. Ich würde euch zum Beispiel empfehlen, nehmt erstmal 10 Liter und verdünnt hinterher, weil ihr könnt ja immer noch ein stärkeres Bier hinterher verdünnen, wenn ihr einmal ein leichtes Bier habt, dann...
Andersrum geht es halt nicht.
Genau, außer ihr nehmt jetzt Malzextrakt oder Zucker, aber das will man ja dann auch nicht.
Oder ihr könnt zaubern, ja.
Gut, ihr könnt zaubern, genau. Und deswegen gerade, wie gesagt, ab 20 Plato, also ich glaube, da kriegt ihr mindestens 5, 10 oder vielleicht 15 Liter sogar hin. Die haben, also bei mir hatte das, glaube ich, so um die 8 bis 9 Plato. Und wie gesagt, wenn ihr dann die Hälfte des Wasser nehmt, seid ihr wahrscheinlich bei 10, 11, 12 Plato. Dann habt ihr ein Vollbier sogar. Also bitte. Und gerade weil ja, das ist ja jetzt auch nochmal ein zweiter Grund, warum das so gut funktioniert. Ihr müsst ja bei einem Starkbier immer mit einer deutlich geringeren Sudhausausbeute rechnen. Also ich rechne da schon eigentlich immer mit 50-55% bei Brunebeck. Und da habt ihr noch so viel einfach Zucker im Treber. Und gerade jetzt kommt noch ein dritter Vorteil, wenn ihr zum Beispiel...
Jetzt kracht's aber richtig hier.
Total. Sagen wir mal, ihr braut jetzt ein helles Starkbier, also wirklich mit über 20 Plato ist ja dann nicht mehr ganz so hell, aber sagen wir mal mit Pilsener Malz, Wiener Malz, sowas. Dann könnt ihr ja quasi durch Zugabe, einfach um zum Beispiel nochmal ein bisschen Röstmalz zu steepen, könnt ihr damit ja auch wieder ein dunkles Bier brauen und ein helles Bier. Da könnt ihr die Würze ja nochmal splitten. Also ihr habt da so viele Möglichkeiten und das haben die englischen Brauer damals ganz, 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 ganz viel gemacht. Die haben halt aus einer Würze oder verschiedenen Würzen ganz viele verschiedene Biere gebraut mit diesem Partygeil-Verfahren. Echt ein komplexes Thema. Da kann ich euch übrigens empfehlen, geht mal zum Ron Pattinson zu shutupaboutbarclayperkins.com. Das ist ein Bierhistoriker, der ist eigentlich aus England, lebt aber jetzt schon seit einigen Jahren in Amsterdam. Und super cooler Typ, hat ganz viele Bücher. Ich habe mir jetzt auch eins bestellt. Sehr, sehr geiler Typ, sehr geiler Blog. Da lernt ihr wirklich nochmal was über Bierhistorie. Wirklich cool. Hammer. Echt.
Hashtag Shownotes wahrscheinlich.
Ne? Ja, unbedingt. Unbedingt. Kommen wir zum Thema Gärung. Ist jetzt auch ziemlich das letzte Kapitel unseres heutigen Podcasts und unserer heutigen Folge. Endlich. Wahrscheinlich werden sich jetzt viele Leute denken. aber ist okay. Wir haben einmal noch das Thema Drauflassen von einem neuen Sud auf der alten Hefe. Das ist nämlich auch noch mal eine Möglichkeit, wodurch ihr halt ultra viel vitale Hefe habt. Gerade wenn ihr den Sud frisch abgefüllt habt, sagen wir mal, es ist jetzt irgendwie ein obergäriges Bier, zwei Wochen im Gäreimer, quasi eine Woche Gärung und eine Woche einfach noch mal safe sein, ne? Genau, und ihr habt es gerade abgefüllt und dann packt ihr nochmal frische Würze oben drauf. Eigentlich ist das sogar ein Overpitch, also ihr habt tatsächlich viel mehr Hefe, als ihr bräuchtet für den Sud. Muss aber nicht immer schlecht sein. Dadurch
muss ich mal kurz einhaken.
Ja, okay.
Ich glaube, das ist nicht drauflassen. Drauflassen
ist, wenn... Ach so, du meinst, ist, wenn... auf eine aktive... Ja, okay.
Ja. Genau, also... Das wäre, drauflassen ist eigentlich, ich meine, das ist ja auch so ein Fachbegriff und das machen ja auch manche Brauereien, ist, wenn ihr, sagen wir mal, ihr habt einen relativ großen Gäreimer und sagen wir mal, ihr habt einen 100 Liter Kleines. Gäreimer und könnt so 40 Liter Sute machen, genau. Dann könnt ihr die ersten 40 Liter anstellen mit entsprechend Hefe und könnt dann so einen Tag später quasi
oder zwei,
den nächsten Sud, den ihr dann wieder gebraut habt, da drauf lassen. Dann habt ihr quasi den ersten Sud nochmal wie so einen Propagationsschritt, wie so eine Starterwürze behandelt und wo sich die Hefe richtig vermehren konnte. Dann könnt ihr da natürlich auch nochmal richtig was sparen. Ja, aber klar, das gibt's immer wieder, dass man sagt, das heißt auch drauf lassen. Mhm. Keine Ahnung, ob es dafür auch ein Wort gibt. Wenn man quasi das Bier abgeschlaucht hat und auf den Hefebodensatz wieder drauf schlaucht, keine Ahnung,
genau.
den nächsten. Aber das ist natürlich auch mega, weil dann das wird abgehen wie Schmitz Katze, ja, wenn man das
macht. Ja, ich glaube, da habt ihr innerhalb von ein paar Stunden habt ihr Aktivität, weil die Hefe ist ja, wie gesagt, gerade aus einer Gärung gekommen. Da ist noch nicht wirklich viel an toten Zellen, sondern ihr habt da halt wirklich richtig frische, vitale Hefe und ja, die wird euch dann halt natürlich abgehen. Dabei solltet ihr so ein bisschen beachten, glaube ich, da vielleicht nicht zu viel Trub und so weiter halt irgendwie mit ins Gärfass zu schlauen. Normalerweise bin ich bei Trub gar nicht mehr so picky, sondern ein bisschen Trub ist eigentlich immer ganz gut, was so die Bierklärung angeht und so weiter. Ich habe so die Vermutung, dass es daran liegt, dass sich einfach irgendwie die ganzen Partikel, die Proteine und so weiter an den Trub einfach dran heften und dadurch halt eben das Ganze besser sedimentiert und zu einem klareren Bier führt. Ist meine Vermutung, kann ich aber nicht jetzt wissenschaftlich bestätigen. Jedenfalls, das könntet ihr auf jeden Fall machen, um dann nochmal ein bisschen Geld zu sparen beim Thema Hefe. Anderes Thema wäre jetzt halt auch nochmal, wenn ihr im Keg vergärt, habt ihr ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, um CO2 zu sparen. Nämlich, wenn ihr zum Beispiel statt während der Gärung ein Spundventil anschließt und dann quasi halt einfach das ganze CO2 in die Atmosphäre dann rausschießt, könntet ihr natürlich halt auch einfach irgendwie einen Schlauch quasi mit diesen Dual-Push-Tight-Fittings, geht das halt auch richtig gut. Zum Beispiel ein anderes Keg mit Wasser befüllen oder Starsend oder sowas, das leer drücken, dann habt ihr das Keg direkt schon mit CO2 gespült und müsst das nicht nochmal mit gekauften CO2 machen. Und das geht halt, wie gesagt, mit Fluten von Kegs, mit Leerdrücken, zum Karbonisieren auch natürlich. Ihr könnt halt auch sagen, hey, ihr sammelt das CO2 einfach in einem Keg und nutzt das CO2 dann wieder für ein anderes Bier, keine Ahnung, das geht ja auch. Und dann könnt ihr natürlich auch nochmal die Gärungskohlensäure nutzen, also beim Spunden vor allem, dass ihr quasi irgendwie 1-2 Plato vor Erreichen des Restextraktes das Keg halt einfach komplett schließt, also das Spundventil und das verbleibende CO2, was halt entsteht, dann im Keg behaltet, um das Bier zu karbonisieren.
Sehr gut, also das macht auf jeden Fall Sinn. Da bedarf es natürlich wieder ein bisschen Planung. Und die Kegs müssen natürlich vorbereitet sein, das ist immer so ein bisschen mein Problem. Aber wenn das bei mir so ist, dann mache ich das auch mit dem Unitank so, dass ich dann den Schlauch einfach an den CO2-Eingang von einem Keg packe und dann die Starsend-Lösung, die ich da drin habe, leer drücke. dann ist das schon mal vorgespannt. Das kann man dann direkt benutzen und befüllen.
Wir haben ein Thema noch gar nicht richtig detailliert angesprochen, hatte aber natürlich auch so einen Grund, das ist das Thema Brauanlagen. Natürlich könnt ihr da in erster Linie auch brutal viel Geld sparen, wenn ihr das Equipment komplett gebraucht kauft. Oder halt nicht
wie Paul total viel Geld
mit einer. Genau, ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch natürlich auch eine Hams zusammenbauen und keine Ahnung, macht auch richtig Spaß. Ich meine, das ist vor allen Dingen ist das eine geile Anlage, um Fotos zu machen, finde ich auch.
Ja, na klar. Also es ist ja ist natürlich auch wichtig, dass es schick aussieht bei mir, das weißt du ja.
Ja, eben der Style-Faktor. Aber ich sag mal, das ist ja auch echt völlig in Ordnung. Aber wenn ihr da halt günstig einsteigen wollt, dann holt euch einfach echt so einen Glühweinautomat, so einen Einkochautomat und brew in a bag oder einen Läutereimer mit einer Läuterhexe oder Läuterfreund, wie auch immer. Und dann könnt ihr halt echt günstig ins Thema einsteigen. Also ich sag mal, je nachdem, oder zum Beispiel, was ich mir jetzt halt auch überlegt habe, ob ich mir das nochmal hole, ist halt so eine Mini-Anlage mit 10 bis 15 Liter Ausschlag, einfach für den Küchenherd mit einem Induktionstopf, der 20 Liter fasst, einer Brewbag, die halt eben 19 bis 23 Liter hat. Ja, und das dann halt quasi mit dem Brewbag dann direkt läutern, in den Kochtopf dann auch kochen auf dem Küchenherd und dann hast du da eine 10 Liter raus. So für so ganz kleine ja. Testsude, wenn ihr was ganz Verrücktes machen wollt mit Rosmarin und Thymian und weiß der Kuckuck was.
Da lohnt es sich auf jeden Fall nicht, direkt 30, 40 Liter zu brauen und dann zu merken, das war vielleicht ein Tick zu viel Rosmarin.
Genau.
kann man nicht trinken, habe ich nämlich auch schon gemacht, gerade bei Gewürzen, echt
da kann man's schnell übertreiben.
Richtig im Sand gesetzt. Ja, das ist dann echt immer schlimm. Da so eine kleine Testanlage ist natürlich cool. Also,
und die kostet halt nicht viel. Also ich sag mal, so ein 20 Liter Kochtopf, der kostet irgendwie um die 35, 40 Euro, der ist induktionsgeeignet. Brewback kostet irgendwie nochmal 25 bis 30 Euro und dann halt eben das Equipment, was man eh braucht. Aber ich sag mal, dass man knapp über 100 Euro erst los, ne? Und du hast halt trotzdem einen besseren Ausschlag, als wenn du mit jetzt zum Beispiel mit so einer Braubox startest, ne? Deswegen.
Genau.
Ja, und ansonsten, wenn ihr jetzt da natürlich sagt, okay, uns interessiert das Thema jetzt brutal, aber wir wollen halt mehr erfahren darüber, schaut oder hört euch einfach die Folge Nummer 1 von unserem Podcast an. Da geht es nämlich ganz, 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 ganz intensiv um das Thema Brauanlagen. Da gehen wir wirklich in die Tiefe und beschreiben auch nochmal die Vor- und Nachteile. Von daher, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen haben wir gesagt, hey, hört euch einfach da nochmal die Folge an. Wir packen die auch nochmal in die Shownotes, wenn ihr wollt.
Oh ja. Unsere eigene Folge verlinken, sehr gut.
Geil, ne?
Jetzt ist es soweit, Dave, es ist soweit.
Ich wollte gerade sagen, nach 11 Folgen, ey.
Sehr gut. Ja, dann sind wir echt mit der Folge durch. Und wir wollen Dave ja auch nicht mehr ganz so lange aufhalten, der will ja noch braunen.
Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt mal irgendwann langsam abmeischen sozusagen, ja. Also quasi ja, die Würze.
Du hast den ersten Sud ja quasi... Fertig, ja, stimmt.
Nee, aber ich gehe jetzt noch erstmal duschen und esse noch was und dann in der Zwischenzeit brauche ich dann noch ganz entspannt weiter. Ich meine, also mir ist es auch egal, wenn jetzt die Würze von 67 auf 62 Grad gefallen ist, meine Güte. Also,
fertig
das,
ist auf jeden Fall.
Eben, das denke ich auch. Ja, dann hoffen wir, dass ihr wieder viel Spaß hattet, uns heute zuzuhören. Und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, gerne bei uns irgendwie entweder an info@just-brewed.com. Jetzt muss ich .com, ne?
Ja.
Oh Mann, ich war jetzt unsicher. Ich war mir jetzt nicht. Nee, wir haben .de. Ich meine, das quasi so.
Ach stimmt, wir haben .de, um Gottes Willen, ey. Wir haben schon ein paar Mal falsch gehört. Wir haben die E-Mail nicht bekommen.
Oh fuck. Okay, wir können ja sonst die Domain auch noch kaufen und eine E-Mail-Umleitung machen.
Ich glaube, ich habe eine frei. Müssen wir mal gucken. Okay. Also info@just-brewed.de natürlich, selbstverständlich. Ja. Die Fans da draußen wissen das natürlich auch und hätten uns sofort darauf aufmerksam gemacht, wenn wir da was Falsches erzählt hätten, Dave.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid sehr aufmerksam und wir sind auch sehr froh, dass wir euch haben, weil ja, echt, macht richtig Spaß mit euch. Können wir einfach nur so sagen, oder? Wir kriegen auch echt fast jeden Tag irgendwie immer so, ja, wir hören jetzt auch den Just Brewed Podcast und das zieht mittlerweile richtig so die Runden. Also ich finde es echt super.
Wir müssen uns zurzeit schon echt absprechen, wer welche Fragen beantwortet, weil erstens das so themenbezogen ist, dann entweder ich oder Dave, der sich ein bisschen besser auskennt, und weil wir einfach gar nicht hinterherkommen manchmal, wenn man irgendwie den ganzen Tag irgendwie auf Arbeit ist, noch, dann noch irgendwas nachmittags mit der Familie macht oder so, ich komme manchmal gar nicht dazu und sag so, schreib denn dir nur ganz kurz eine WhatsApp, kannst du mal bitte reingucken und die Fragen beantworten. Das ist schon echt abgefahren, ja. Freuen wir uns natürlich mega. Und ihr dürft uns natürlich auch weiter Bier schicken. Die Review haben wir heute weggelassen aus diversen Gründen, aber wir freuen uns natürlich drauf, wenn wir wieder Bier kriegen. Haben jetzt auch schon wieder ein paar Anfragen bekommen und genau. Da hat der Dave noch was auf dem Herzen, der möchte euch da unbedingt noch eine ganz, ganz kleine Anleitung mitgeben, bevor wir dann wirklich Tschüss sagen für heute.
Genau, also es wäre halt gut, weil ich muss jetzt ehrlich sagen, wir haben halt echt wirklich auch in der Vergangenheit relativ viele verschiedene Biere von auch einzelnen Brauern dann zugeschickt bekommen und wir freuen uns dann in jedem Fall drüber. Es ist dann natürlich so, dass irgendwann unmarkierte, ungelabelte Flaschen mit grün, gelben, roten Kronkorken oder roten Gummidichtungen von den Bügelflaschen irgendwann einfach nicht mehr auseinanderzuhalten sind. Und deswegen würden wir euch echt bitten, markiert die Flaschen so, schreibt einfach euren Namen drauf, dann wissen wir zwar, von wem es kommt, aber es ist ja egal. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, wenn ich weiß, ich kriege jetzt ein Bier zum Beispiel wieder vom Daniel Lessig oder vom Chris von, wie heißt der nochmal, der die ultra krassen Biere uns geschickt hat,
Basement. Ja.
Genau. Dass ich dann jetzt sofort auf den sein Instagram gehe und das erstmal guck, was hat denn er so gebraut. Ich meine, das könnte man natürlich machen, aber dann nehmen wir uns ja selber auch irgendwie so den Spaß weg. Ich meine, das ist ja auch für uns so mega spannend, einfach mal blind irgendwie in so ein Ding reinzugehen und zu gucken, was ist das jetzt. Von daher, schreibt ruhig irgendwas drauf. Vielleicht nicht so wie der Retop, der hat nämlich auf jeder Flasche nochmal draufgeschrieben. Das war irgendwie total niedlich. Das Bier müssen wir aber dann auch mal trinken. Ist ein Witbier, das ist ein IPA. Aber ich meine, ist ja auch okay. Vielleicht machen wir das halt einfach auch mal, dass es dann keine Blindverkostung ist, sondern halt einfach, ja, wo man dann halt wirklich so am Bierstil selber bewertet. Können wir auch mal machen. Ja, aber grundsätzlich haben wir uns das anders überlegt und am besten schickt ihr dann halt auch wirklich irgendwie nochmal einen Zettel dazu, wo dann draufsteht, okay, die Flasche, das heißt Flaschengröße, Flaschenform, Kronkorken, dass man, und vielleicht schreibt ihr noch irgendeinen, keine Ahnung, Kürzel oder so auf den Kronkorken drauf, dass wir halt wirklich wissen, ja, was ist das für ein Bier, weil wir haben, also ich habe zumindest jetzt aktuell die Probleme, ich habe jetzt ein paar ungelabelte Flaschen drin, vielleicht auch noch ein paar von mir von früher und ich weiß jetzt nicht mehr, wer hat mir was zugeschickt, von wem ist das und dann habe ich so eine Blattsammlung und dann muss ich jetzt gucken, dass welcher von wem was ist und oh Gott, ey, das ist echt, tut mir jetzt leid.
Da müsst ihr jetzt gegenarbeiten und wir haben es aber auch nie so richtig erwähnt. Ich packe es jetzt aber immer mit in die Shownotes. Ganz kurze Anleitung, wie ihr das machen könnt am besten, damit wir ein bisschen durchsehen, was ist.
Wir wollen uns jetzt auch echt nicht beschweren, nicht, dass ihr das falsch versteht. Wir freuen uns wirklich. Ich meine, Alter, wie kann man sich über Bier beschweren? Bier ist super. Aber da würdet ihr uns auf jeden Fall einen Gefallen tun. Oder wir, wie gesagt, stellen das vielleicht in Zukunft mal um, dass wir sagen, okay, wir bewerten einfach nach Bierstilen, aber da würde ich mir jetzt halt auch nicht anmaßen, dass ich jeden Bierstil bewerten kann, weil ich bin halt kein Biersommelier. Ich habe zwar sehr viel Erfahrung, was Brauen angeht, aber ob ich sensorisch, Bernd Ung hat ja da in der letzten Folge dazu einen Kommentar gegeben, in der Lage bin, einen Pilz richtig zu erkennen.
Anscheinend nicht.
Weiß ich nicht. Ja, diese Frage bleibt noch für eine weitere Folge offen, sagen wir es mal so.
Richtig. Also super. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Viel Spaß beim Brauen.
Genau. Und bleibt gesund, stay safe und bleibt zu Hause und macht keinen Scheiß einfach.
Genau. Braut Bier. Eins nach dem anderen. Bier. Bleibt zu Hause.
Ich wollte gerade sagen. Ihr könnt ja auch nur Barley Wines oder Imperial Stouts brauen oder Doppelbock und dann halt einfach den ganzen Keller erstmal voll lagern. In diesem Sinne, ciao.
Macht's gut, ciao.